Ich bin echt müde, muss ich sagen. Also richtig müde.
Oh, ich auch. Aber ich bin schon wieder besser Laune. Wir sind schon wieder 20 Minuten miteinander verbunden. Warum wir jetzt erst aufnehmen, erklärt sich wie von selbst.
Du musst dir das folgendermaßen vorstellen, Schmizo. Ich habe hier zwei Laptops vor mir und auf beiden habe ich dieses Programm GarageBand. Und das hat ja in der Vergangenheit, außer letzte Woche, wo es ein bisschen klapprig rüberkam, hat das ja immer gut funktioniert.
Irgendwie, ja, immer. Es hat wirklich immer gut funktioniert, ja. Das muss man sagen.
Und irgendwie ist das anders jetzt hier auf beiden Computern. Ich weiß nicht, ob da ein Update stattgefunden hat oder ich vielleicht sogar selbst ein Update gemacht habe.
Ja, das, die Vermutung würde ich direkt unterschreiben, ohne es genau zu wissen.
Jedenfalls hat er dann gerade hier über die integrierte Eingabequelle, also über das integrierte Laptop-Mikro aufgenommen, obwohl ich das Podcast-Mikro angesteckt hatte. Warum auch immer. Und das war, glaube ich, auch letzte Woche das Problem, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, da habe ich fröhlich frei zwar das rote Ding angeschlossen
gehabt, angesteckt, aber das interne Laptop-Mikro aufgehört. Herrlich. Ja,
aber ich kann dir sagen, jetzt steht hier Eingabequelle Mono 1 Rode Podcaster. Wenn das also jetzt nicht gut klingt, dann liegt es daran, dass es in meinem Büro etwas hallig ist, weil es so groß ist.
Oh.
Hier unten steht ja auch dein Geburtstagsgeschenk, weißt du, drin noch, ne?
Ich habe doch schon mein Geburtstagsgeschenk bekommen.
Nein, der Taycan.
Ach so, ich dachte jetzt das Marzipan. Das Marzipan haben wir ja schon bekommen. Ich weiß so, Buschi, ich sehne mich zu den Zeiten zurück, wo das größte Problem war, dass ich Angst vor dem Wind hatte. Ja, das waren technische Probleme, die haben noch Spaß gemacht.
Ja, ich habe schon ein bisschen Angst vor den nächsten Wochen, die ich ja dann, also nächsten Montag mache ich es noch von hier daheim aus dem Büro. Da kann normalerweise Lisa helfen, aber die ist dummerweise gerade unterwegs. Und ja. Aber dann bin ich ja in Köln und bin auf mich allein gestellt. Und das könnte ein Desaster werden.
Kleiner Tipp von mir. Wenn man sich eine fette Gyrospfanne reinhaut, nicht einfach im Mülleimer unter dem Schreibtisch stehen lassen.
Aber ja? das hat doch
tut weh am nächsten Tag.
Das hat doch mit der Aufnahme nichts zu tun. Das hat gestunken damals.
Schön, ja, das glaube ich.
Schön von Ferkulum in Köln. Schön den Gyros-Teller to go, also beziehungsweise haben sie mir gebracht. Das wird übrigens, bin ich jetzt auch mal gespannt, wie das wird unter den verschärften Corona-Bedingungen. Ich habe schon logischerweise keinen Sport im Hotel machen, keinen Wellness-Bereich, Luxusprobleme, ich weiß. Aber ich weiß gar nicht, ob wir da in unserer Blase, der Köppen und ich, wir dann überhaupt in dieses Restaurant zum Frühstücken dürfen. Keine Ahnung. Also das wird schon heftig.
Ich hatte das jetzt ich war jetzt in Düsseldorf für die Handball-WM drehen und da war das so, dass man so ein Frühstücksbag quasi bekommen hat und den mit aufs Zimmer genommen hat. Und das fand ich eigentlich ganz cool so.
Also ja, ich glaube, dass es sogar in Köln da noch möglich sein wird, dass wir da in diesem Glashaus frühstücken, weil es sind nur Geschäftsgäste erlaubt, es sind wenig Gäste da.
Ja.
Ich glaube, dass das geht. Ich hoffe das ehrlich gesagt auch. Also immer, wenn es verantwortbar ist, weil ich schieb schon so ein bisschen Blues gerade, obwohl ich Glück habe, dass ich viel Platz habe, ja, aber mir geht das alles auf die Nüsse.
Ja, also bevor wir zum Sport kommen, du wolltest mir ja noch zwei, drei Takte in Sachen Social Media erzählen. Da hatte ich ja irgendwas umgetrieben gestern, woraufhin ich dann Worte wie Klugscheißer und so über mich ergehen lassen musste.
Nee, das integrieren wir in unseren richtigen Podcast, weil sonst ist das Intro zu lang. Ich wollte heute viel über Sport sprechen. Und, ach so, eins habe ich noch, Schmizo. Poste nie diese Videos, die du uns in die WhatsApp-Gruppe geschickt hast von deinem Dreh in Düsseldorf, als du Sport gemacht hast. Poste das nie öffentlich.
Sah sehr gut aus, oder?
Ja, aber die Schnappatmung nach 3 Sekunden ist bedenklich.
Ja, Moment, es war in dem Video 3 Sekunden. Wir haben da natürlich minutenlang High-Power-Intensivtraining. Ja, klar. Ja, das war der Fitnesstrainer vom DHB und der hat mich genauso hart rangenommen wie unsere Handballnationalmannschaft.
Ja, ja, die haben dich zwischenzeitlich am Kreis auch vermisst. Schön, schön. Doch, poste was. Wo er sagt, und jetzt schön über rechts und du gehst erstmal direkt über links und er sagt, das war links.
Wir, vor allem, wir gucken uns so 2 Sekunden an, wie geht's jetzt weiter und ich checke nicht, dass er, ach Gott.
Egal, pass auf, poste das, damit die Leute auch wissen, worüber wir reden. Mach doch mal eine kleine Insta-Story. Jetzt würde ich sagen, lassen wir kurz Herrn Köppen zu Wort kommen und dann geht's richtig ab, war ja eine Menge los.
Ja, herrlich, bitte.
Sexy, richtig heiß.
Hey du.
Lauschangriff. Sexy, endlich heiß. Was mit Sport? Lauschangriff.
So, liebe Lauscher, es gibt ja so ein paar Themen, da wisst ihr wahrscheinlich, dass Buschi und ich sehr, sehr unterschiedlich sind. Deswegen, das ist jetzt so eins, das will ich mal mit euch alleine besprechen. Und zwar Thema Steuererklärung. Da gebe ich einmal zu, davon darf er natürlich nichts wissen, deswegen mache ich das hier alleine. Beim Thema Steuererklärung, da wäre ich gern deutlich mehr wie Buschi. Die einfach mal machen, abgeben, alles beisammen haben und so. Gott, ich bin da eine absolute Katastrophe. Bei mir hat es also was wie Verspätungszuschläge und so ein Schrott schon gegeben und ich kann euch nur raten, macht das nicht so idiotisch wie ich, sondern lasst euch helfen. Verdammt, hätte ich mal früher von dieser App gewusst. Der heißt Steuertipps, ist von Deutschlands renommiertestem Steuerportal, hilft euch bei eurer Steuererklärung, ist wie gesagt in der App, ist mega easy. Geht nicht darum, dass ihr irgendwie wissen müsst, oh, was brauche ich denn alles, was muss ich zusammentragen, sondern das ist ein Prozess, wo ihr einfach Fragen gestellt kriegt in der App. Und so macht ihr quasi intuitiv eure Steuererklärung. Das heißt, leicht zu bedienen, es sind nur ein paar Klicks, wie kriege ich jetzt die Sachen in mein Handy oder Tablet oder wo ihr die App halt nutzt. Könnt ihr einfach Foto machen oder einscannen, die Lohnsteuerbescheinigung. Und ihr kriegt auch direkt angezeigt, wie viel Geld kriegt ihr denn zurück. Eure Angaben werden nochmal gecheckt, dass da alles okay ist. Die App kostet auch nichts, die Steuertipps-App. Könnt ihr bei Google Play Store oder im App Store natürlich runterladen. Und nur wenn ihr dann sagt, so, das passt mir jetzt auch alles und ich versende die Steuererklärung ans Finanzamt, dann kostet das einmal 24,99 €. Also mega easy. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, das ist definitiv wert. Ich habe schon mehr an Verspätungszuschlägen und so einem Schrott in meiner längeren Vergangenheit gezahlt. Geht für Paare, geht, wenn ihr allein seid. Völlig egal, auch wenn ihr noch nie eine Steuererklärung gemacht habt. Wie gesagt, da führt euch die App sozusagen easy durch. Also, guckt euch das an. Macht's nicht wie ich. Macht's steuermäßig nicht idiotisch, sondern macht's mit der Steuertipps-App. Und alle Infos findet ihr natürlich auch in den Shownotes.
So, übrigens werde ich ihn fragen, ob wir demnächst mal ein neues Intro von ihm kriegen. Er ist ja ein Künstler, ein Zauberer, der langweilt sich gerade. Der soll uns mal ein neues Intro machen.
Ja, bestimmt. So langsam kann man, ne? Also es hat sich lange niemand mehr beschwert, aber ich hatte damals den Leuten, es gab wirklich nur 2, 3, aber die haben gesagt irgendwie, dass ihnen es nicht so gefällt, was ich nicht verstehen konnte. Aber da habe ich schon auch damals gesagt, der Köppen hat sicher Bock, uns auch irgendwann mal ein neues zu machen.
Und ich habe schon neues. Ich habe schon neues. Ich habe mich mal an den Computer gesetzt und habe was vorbereitet für dich.
Ja, das lehne ich ab.
Warte.
Hast du mich 2 Minuten durchbeleidigt und...
I'm sexy and I know it.
Nee. Nein, nein, das mögen die Leute
okay,
nicht.
Okay, dann lass uns anfangen und direkt über die vergangene Nacht sprechen.
Football.
Das war natürlich der absolute Wahnsinn.
Muss kurz vorne wegschicken, Leute. Wir reden jetzt noch heute über Football und dann noch einmal in 2 Wochen nach dem Super Bowl. Und dann ist das Thema übrigens für ein halbes Jahr rum. Also bitte jetzt nicht wieder, dass das zu viel Football wäre. Es ist jetzt halt die geilste Zeit des Jahres. Da müsst ihr jetzt mit uns durch. Es wird jetzt sicher 20, 25 Minuten über Football gehen. So, fang gerne an, Buschi. Spiel 1, darauf hast du dich ja so gefreut. Tom Brady, ungefähr in deinem Alter, fast so erfolgreich wie du, gegen Aaron Rodgers. Der kommt mir gleich, genial, aber lang nicht so erfolgreich wie der alte Mann.
Du gehst mir echt auf die Eier. also ich hatte...
Ich hab dich eben mit Tom Brady verglichen.
Ja, das ist so abstrus, dass es schon wieder eine Beleidigung ist, weil, also für Tom Brady. das war natürlich... Wahnsinn, was da abgelaufen ist. Brady beginnt das Spiel Brady-esque, finde ich. Die erste Halbzeit war ganz, ganz großes Kino, ja, und er trifft nur die richtigen Entscheidungen, macht keine Fehler. Und ich habe schon gedacht, leck mich am Arsch dazu.
Und eigentlich auch guter Arm, ne? Lange,
ja,
Pässe kamen
ja,
auch gut.
Ja, ja. Ja, das, manchmal klappt das bei den Älteren noch. Ich glaube, das hätte auch bei einem nicht verletzten Drew Brees noch geklappt. Ganz kurzer Einwand. Du hattest übrigens recht, die gesamte Saison über hat Brees wenig lange Fackeln geworfen. Ich hatte dich da ja so ein bisschen angeranzt. aber die amerikanischen Experten waren sich auch einig, dass er insgesamt eben sehr viel mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Und dass es dann doch daran liegen könnte, das sehen aber nur wirkliche Fachleute. Zu Tom Brees. zu Tom Brady. Oh. Nein, zur Halbzeit habe ich dann gedacht, ey, das gibt's doch gar nicht, weil ja Rodgers selbst, Aaron Rodgers hat auch klasse gespielt. Das war ein richtig guter Auftritt.
Er hat richtig gut gespielt, ja.
Gekippt, endgültig gekippt, dachte ich, wäre es dann zur Pause mit diesem unglaublich schlechten Defensiv-Call der Packers, ja, dass Brady da,
ja,
in den...
Erstmal finde ich, ist es beim Pass von Rodgers eine Pass-Interference, aber gut,
ja.
Der Verteidiger zieht den Receiver von Rodgers am Shoulderpad und kommt genau dadurch ein bisschen näher ran und bringt den anderen aus dem Tritt. Das ist für mich sehr eindeutig, habe ich mich echt gewundert. Aber das entschuldigt ja nicht diese erste Einladung, das muss ja eine Interception sein. Also das Ding wirft Tom Brady butterweich in die Arme von einem Packers-Verteidiger. Und ich weiß nicht, was der da für Butterfinger wieder hatte in dem Moment. So, und dann das Play, was du danach meinst, das ist ja kompletter Wahnsinn.
Ja,
also jeder weiß, dass es noch eine Möglichkeit für die Patriots, passiert mir dauernd, für die Buccaneers gibt. Und dass man das nicht verteidigt, ich könnte mich schon wieder aufregen. Das weiß ich nicht, was sie da gemacht haben.
Ja, aber du musst da ruhiger werden. Aber das war tatsächlich, der Defensivkoordinator der Green Bay Packers, der wird mehrere schlaflose Nächte haben, da bin ich mir relativ sicher. Mit den Calls, da gab es in Social Media auch hinterher natürlich wieder viele Diskussionen. Ich bin trotzdem nicht bereit zu sagen, dass die Schiedsrichter die Packers verpfiffen haben, sondern die haben das ganz alleine erledigt durch zwei, ja, drei Dinge. Also wie gesagt, dann dachte ich, das Ding ist gelaufen mit diesem tiefen Ding kurz vor der Pause für die Buccaneers. Das berühmte
Wirklich?
Momentum.
Du dachtest schon,
ja,
das ist gelaufen.
Ja, es gibt so, weißt du, weiche Faktoren und die haben dieses, ja, Momentum und dann habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Ich weiß, auf der anderen Seite stand Aaron Rodgers, aber...
Und ich finde wirklich immer, weißt du, was, wo ich immer echt immer sehr drauf achte, wer kriegt nach der Halbzeit den Ball, ne? Weil man muss ja schon sagen, du hast recht, es war einer zu viel. Wenn sie diesen scheiß Fehler nicht machen, dann geht's ja mit 10-14 in die Pause aus Packers Sicht. Und dann kriegen sie in der zweiten Halbzeit den Ball. Und wenn du kannst mit einem guten Drive, kommst du eigentlich mindestens auf einen Punkt ran, wenn nicht sogar du ziehst vorbei. Mhm. Deswegen finde ich, war alles in Ordnung. Und so kannst du zumindest noch ein One-Score-Game draus machen. Mhm. Ich dachte mir aber auch, die Dämlichkeit und solche Spiele, das hast du ja immer so schön gelehrt und hat sich mal wieder absolut bewahrheitet, solche Spiele entscheiden sich an Big Plays, Turnover, ja, und so weiter. Und da, ich fand das Spiel komplett ausgeglichen, aber alle großen Plays gingen natürlich komplett an die Buccaneers und da haben die Packers richtig gepennt. Ja, auch schon bei dem verpassten zweiten Touchdown, als, ja, ein Receiver völlig frei ist und Rodgers nur den anderen sieht. Da waren
ja
die Adams.
Ja, aber das ist halt sein Lieblingstarget, sein Lieblingsziel und ja, im Nachhinein, ne, sind wir dann alle wieder super duper Experten, aber ich fand das einfach spannend, wenn ich über Momentum spreche. Also nochmal, um drauf zurückzukommen, zur Halbzeit war ich mir sicher, das habe ich ja auch getwittert und habe ja für die ganz Schlauen habe ich ja auch immer so mit so einem Zwinkern quasi die Uhrzeiten dran geschrieben, weil, ja, weil das kippte ja dann noch ein paar Mal. Dann wirft der Brady insgesamt ja drei Interceptions. Das passiert ihm ja normalerweise nicht.
Drei.
So, ne? Und er legt das Spiel damit oder das Ei auf die Linie für die Packers. Und die Packers schaffen es, daraus nichts zu machen.
Ja.
Und das war für mich die eigentliche Überraschung. Und damit wir nicht zu lange quatschen, für mich war es tatsächlich Punkt 1, das Nichtlaufen beim dritten Versuch da ganz in der Schlussphase, rund zwei Minuten vor dem Ende.
Aaron Rodgers hat so, glaube ich, bei 10 Yards den Ball und rechts ist alles frei. Ja. Der kann eigentlich durchzünden.
Genau.
Und wieder sucht er einfach nur einen Receiver, ja, die alle hervorragend gedeckt waren. Das muss man den Bucks ja auch lassen.
Ja, und er wirft den in eine Lücke, die 0,5 Nanosekunden da ist. Und dann schließt die sich aber auch ganz schnell. Nun bin ich zumindest weit davon entfernt, hier den Klugscheißer Aaron Rodgers gegenüber zu spielen. Aber da habe ich schon, da ruft ja jeder, lauf doch, wenn das mit den Packers hält.
Also, aber weißt du, ich finde schon, der große Unterschied zu den letzten Jahren war es, also es ist jetzt nicht so, dass der immer komplett fehlerfrei gespielt hat, aber es war schon sehr deutlich sichtbar, wenn du an die großen Momente in Packers spielen, in den Momenten, wo sie ausgeschieden sind, war ja letztes Jahr, wenn ich richtig bin, auch im NFC Championship Game. Es war eigentlich immer festzumachen an, fallen gelassene Bälle der Receiver, Laufspiel bricht zusammen, die O-Line hält nicht mehr, was weiß ich. Diesmal gab's wirklich nicht nur einen, sondern mehrere Momente, wo man, und es ist genau wie du sagst, da will man ja nicht sagen, mein Gott, Aaron Rodgers, der hat immer noch ein saugutes Spiel gemacht. Aber ich habe selten gesehen, dass er in so einem großen Spiel dann so große Dinger so klar hat liegen lassen. Und jetzt nicht, wo man sagt, ey, mit seiner Klasse kann er das schaffen, sondern wirklich, wo man sagt, ich fand auch, dass Patrick das überragend rausgearbeitet hat, der hat ganz klar gesagt, ey, sowas sieht Tom Brady und liefert dahin. Und das stimmt einfach. Brady hat Riesenfehler gemacht in dem Spiel. Er war für mich auch mit Abstand der schlechtere Quarterback. Aber ich dachte nicht, dass Rodgers so klare Fehler macht einfach. Das hat mich echt überrascht.
Ich glaube, ich widerspreche jetzt dem, was ich noch letzte Woche propagiert habe. Aber ich möchte an dieser Stelle die weichen Faktoren ins Spiel bringen. Ich habe ja letzte, und daran sieht man, wie irre das im Sport ist und erst recht im Football. Ich habe ja letzte Woche noch gesagt, wo sind eigentlich die Kritiker an Matt LaFleur und an dem Draftpick, den die Packers vor dieser Saison gemacht haben, und habe gesagt, ja, scheint ja doch alles ganz gut zu laufen. Und ich bin gestern gekippt. Heute schimpf ich über die Green Bay Packers, über die Organisation und auch über den Head Coach. Denn wenn wir über die Leistung von Aaron Rodgers und diese Entscheidungen sprechen, glaube ich eben doch, dass weiche Faktoren eine Rolle spielen. Will heißen, auch bei einem überragenden, von seinen Fähigkeiten sensationellen Quarterback, glaube ich, spielt es eine große Rolle, dass du das Gefühl hast, der Coach, Coaching-Staff steht zu 100% hinter dir und gibt das Spiel in deine Hand. Und vielleicht ist es eben doch so, wir können das nicht beurteilen, wir sind nicht so dicht dran, aber dass das Binnenverhältnis da bei den Packers doch nicht so ist. Denn es ist nicht frei aufgespielt. Und das Ganze wird getoppt, Schmizo. Und da hast du ja eine etwas andere Meinung als ich, werden wir gleich noch diskutieren. Für mich wird es getoppt mit der Entscheidung 2 Minuten vor Ende. Mhm. Du hast den Quarterback Aaron Rodgers, du hast den 4. Versuch, du bist, weiß ich nicht, 2 Yards von der Endzone entfernt und du gehst
aufs... Ich glaube eher 8 oder so, aber nicht mehr so
okay,
weit.
Ja, oder 5 oder was auch immer. Ja, 2 waren es nicht, war ein bisschen weiter weg. Okay, aber wurscht. Ja. Dein Quarterback ist Aaron Rodgers.
Ja.
Ich weiß, du kommst gleich damit, aber auf der Gegenseite steht Tom Brady. Aber du brauchst den Touchdown und Two-Point-Conversion, war es, glaube ich.
Richtig,
ne?
Sie waren 8 hinten.
So, das brauchst du.
Lass mich noch kurz eins davor einhaken. Ich finde den Punkt nämlich sehr gut. Das habe ich mir nämlich gedacht. Dieser Drive, den Rodgers, als das Spiel, wo, glaube ich, einige wie du das Gefühl hatten, fuck, jetzt geht's richtig in die Binsen für die Packers. Es war dieser Drive, den Rodgers aus der eigenen Endzone startet, da rechts rausrollt und sich rettet mit dem Ding Longline die Linie, nenne ich es jetzt mal lang, ne? Und der landet ja, glaube ich, auch am Ende in einem Touchdown, dieser Riesendrive. Das war der einzige Moment im ganzen Spiel, wo man aber mal wirklich das Gefühl hatte, gegen die beste Run-Defense der NFL, die Buccaneers haben denen nichts gegeben, den Packers im Laufspiel. Es war wirklich herausragend dafür, wie gut die Packers laufen. Ne? Natürlich haben die einige Yards gemacht, aber das wird's nie geben, dass man das nicht schafft. Das war der einzige Moment, wo ich das Gefühl hatte, okay, jetzt ist Aaron Rodgers in Control, übernimmt dieses Spiel. Er nimmt's auf seine Schultern und das war der beste Moment der Packers. Danach waren sie wieder dran und scheinbar gingen dann doch wieder. Ich weiß nicht, ob dann wieder das Playcalling anders war, aber der einzige Moment, in dem die Packers gespielt haben, wie die Packers, wie man sie sehen will, war, als das Spiel verloren war. Mhm. Und sobald sie wieder in Reichweite waren und man nicht gesagt hat, Rodgers, mach einfach, so hat's zumindest von außen gewirkt, da ging's in die Binsen. Deswegen bin ich komplett bei dir. Da scheint, was in der Regular Season so oft funktioniert hat, keine Ahnung, aber so richtig, richtig gut, so wie man das Gefühl hat, dass es bei Brady und Arians ist zum Beispiel, scheint das irgendwie nicht zu sein.
Und jetzt erklär kurz, ich sage ja, du musst da auf den, also du musst den vierten ausspielen und auf die Two-Point-Conversion gehen, um das Spiel auszugleichen.
Ja.
Und du meinst, nee, du verstehst das Field-Goal, weil auf der Gegenseite Tom Brady steht und da hättest du dann ja noch zu viel Zeit gehabt, weil Brady ja dafür bekannt ist, dann auch No-Huddle-Offense, was auch immer,
ja,
mit Tempo das Spielfeld runter zu marschieren. Aber Schmizo, du verlässt dich doch, Moment, du verlässt dich doch, wenn du sagst, okay, ich nehme nur dieses Field Goal, verlässt du dich ja auch auf deine Defense. Warum tust du das denn dann nicht, wenn du Touchdown, jetzt sagen wir mal, es hätte auch noch funktioniert, Two-Point-Conversion, dann musst du dich auch auf deine Defense verlassen. Also das verstehe ich nicht.
Wobei, jetzt, wo ich nochmal drüber nachdenke, es hätte ja auch gereicht, einen Touchdown zu machen, selbst die Two-Point-Conversion zu verhauen, dann bist du auf 2 Punkte dran und gewinnst, wenn du danach noch ein Field-Goal schießt. Insofern bin ich schon wieder, nee, das stimmt.
Mhm.
Jetzt, da habe ich gar nicht dran gedacht.
Du musst dich, egal was passiert, verlässt du dich auf deine Defense. Das musst du. Du musst es.
Und ja, das stimmt. Weißt du, was mein Gedanke war? Mein Gedanke war, doch, ich kann es verstehen, weil du schießt das Field Goal, nimmst ziemlich sicher die 3 Punkte mit. Das kann auch mal schief gehen, aber ist sehr unwahrscheinlich in so einem Moment, weil alle voll konzentriert sind. So, du nimmst das Field Goal mit und der Idealfall im anderen sind ja, du machst den Touchdown, den du in 3 Versuchen schon nicht geschafft hast. Im vierten muss es funktionieren. Ist schon mal, warum hat es denn 3-mal nicht geklappt und soll dann, irgendwas scheint ja gerade zu stocken.
Absolut, absolut.
Es muss in dem Moment funktionieren und in meinem Kopf war die Two-Point-Conversion muss auch funktionieren und dann schaffst du es gerade mal auf Unentschieden zu stellen. Das heißt, dann musst du Brady aufhalten. Der darf nicht mal in Field-Goal-Range kommen, was nicht leicht ist mit noch 2 Minuten und 3 Timeouts. Das reicht für, keine Ahnung, 8, 9 Plays im Zweifel.
Du musst ihn auch aufhalten, wenn du dieses Field Goal mitnimmst.
Du musst ihn stoppen, genau. Und aber da dachte ich mir halt so, du musst ideal offensiv das machen und dann liegt dein Glück ja immer noch beim Cointoss, weil in der Regel gewinnt die Overtime, das ist bekannt, der den Cointoss gewinnt, was die Regel ein bisschen schwierig macht, aber ist so. So, und da, ja, aber das stimmt, woran ich nicht gedacht habe, ist, es reicht ja genauso, dass wenn der Touchdown muss halt drin sein. Ich hätte den vierten auch ausgespielt, weil selbst wenn die Two-Point-Conversion schief geht, dann hast du wenigstens danach, Brady weiß, boah, jetzt habe ich doch Druck, ich muss jetzt auch ein Field-Goal schaffen, sonst können die Packers mich mit einem Field-Goal hier rausbewegen. Selbst wenn die Two-Point-Conversion schief gegangen ist, sind sie dann einen Punkt vorne.
Und Schmizo, nochmal. Ja, nee, wer es gesehen hat, kann es, glaube ich, nachempfinden.
Ja.
Der entscheidende Punkt ist, und da sind wir bei diesen weichen Faktoren und dem Grund, warum ich glaube, dass es das war für Aaron Rodgers bei den Green Bay Packers, schlicht und ergreifend, dein Quarterback ist Aaron Rodgers. Und du hast diese Situation. Und das, normalerweise ist es jetzt alles konjunktiv und alles hypothetisch. Aber für diese Momente lebt dieser Mann. Dafür ist er Houdini. Dafür ist er ein Zauberer, ein Künstler. Und das ist genau das. Ich glaube, das ist, wenn du es dann so spielst und ich habe nur in die Augen von, gut, das ist, die hat oft einen Schlafzimmerblick, aber ich habe ins Gesicht von Aaron Rodgers geguckt und ich habe geglaubt zu erkennen, what the fuck is happening here? Ja.
Denk mal an den überragenden Quarterback, der im Spiel danach kam.
Mhm.
Die gehen regelmäßig bei Vierter und was auch immer dafür. Der Patrick Mahomes und sein Coach.
Ja. Also das ist einfach, ist ein schöner Vergleich, wenn du den alten Haudegen, überragenden Coach Andy Reid mit diesem noch immer sehr jungen Quarterback und diese Chemie nimmst und vergleichst das mit dem sehr jungen Coach Matt LaFleur und dem schon etwas älteren Quarterback Aaron Rodgers. Diese beiden Beziehungen sind doch sehr, sehr unterschiedlich, sind auch unterschiedliche Typen, keine Frage. Aber mich hat heute Morgen spätestens das Gefühl beschlichen, dass wir Aaron Rodgers nicht mehr sehen werden bei den Green Bay Packers.
Ich bin halt gespannt, also es gab ja diese Aussage, die Zukunft von vielen Leuten ist ungewiss, meine auch, so sinngemäß hat das, glaube ich, gesagt. Ich denke, darauf hast du dich ja bezogen.
Hatte ne? ich da noch gar nicht gelesen.
Ach, hab wirklich?
Ich, hab, okay, ich heute, krass. Hab ich heute Morgen zu Lisa gesagt, nein, weiche Faktoren.
Ich muss zugeben, ich bin erst dann so richtig ins Grübeln gekommen, als ich das gelesen habe. Das war schon so ein Wow-Moment. Die Frage ist halt, wer, weil es gibt ja genug Teams, wo man sagen könnte, ey, pack da noch einen überragenden Quarterback rein. Ich bin echt sehr gespannt. Was ich halt noch finde, so, ne, weil wir ja dieser Vergleich, Tom Brady, Aaron Rodgers, wie gesagt, ich finde immer noch, das deutlich bessere Spiel hat Aaron Rodgers gemacht, ist aber egal. Aaron Rodgers Bilanz in NFC Championships Games ist jetzt einfach ein Sieg, 4 Niederlagen. Da muss man ehrlich sagen, das ist auch ziemlich niederschmetternd. Einmal hat er den Super Bowl erreicht und dann auch gewonnen gegen die Steelers, wenn ich richtig bin, vor 10 Jahren. Aber insgesamt immer kurz vorm großen Ziel dann doch die Segel gestrichen. Und Brady, die Statistik fand ich Weltklasse, ne? Und nochmal, ja, Hilfe und von mir aus auch die Refs vielleicht ein bisschen auf seiner Seite, aber das ist eine Frechheit, jetzt zu sagen, ja, der Brady mit den Referees schon wieder, das wird ihm null gerecht. Der hat einfach 3 Auswärtsspiele in den Playoffs gewonnen und viele haben ja immer gesagt, ey, ganz ehrlich, Leute, Joe Montana, 4 Super Bowls, alle gewonnen, der ist noch besser. Joe Montana, habe ich gestern gelesen, der große Quarterback der 49ers, hat in seiner ganzen Karriere 2 Auswärtssiege in den Playoffs geschafft. Mm. Das ist wieder so ein Ding, wo ich einfach nur, Statistiken lügen nicht. Und mit Tom Brady gegen Tom Brady kann man nicht mehr argumentieren. Das ist unfassbar.
Ja, also ich glaube, die Diskussion müssen wir auch gar nicht mehr führen. Der steht jetzt in seinem 10. Super Bowl. Von den vorherigen 9 hat er 6 gewonnen. Er macht das mit einer Mannschaft, die noch nicht mal schreiben konnte, der Super Bowl noch nicht mal schreiben konnte. Ja. Also und jetzt pass auf, und jetzt kommt diese Geschichte. Das ist ja diese Cinderella Stories und dieser Wahnsinn in den USA. Jetzt hat er auch noch Homeoffice der besonderen Art.
Ja, genau. Der erste Heim Super Bowl. Die Vikings waren vor 2-3 Jahren oder wann das war, ganz kurz davor, haben dann dramatisch verkackt. Ja. Und jetzt es ist auch wieder. Jeder versucht das seit 500 Jahren, das endlich mal zu schaffen. Mhm. Gut, es ist natürlich auch, wenn der Super Bowl häufig in Miami ist, dass diese Franchise es nicht mehr in den Super Bowl schafft, ist ja sowas von geritzt. Nein, vielleicht irgendwann auch mal wieder. Aber das ist schon krass, dass auch dieses Ding wieder ihm als Ersten gelingt. Es ist einfach unglaublich. Ich glaube allerdings, Buschi, dass er seine 4. Niederlage, 2-mal gegen die Giants und 1-mal gegen die Eagles, hat es ja nicht geklappt. Gestern, was die Kansas City Chiefs gespielt haben. Und ich ziehe natürlich alles zurück, wenn jetzt, keine Ahnung, sich Pat Mahomes verletzt oder was. Solche Sachen können ja passieren. Wenn nichts Gravierendes bei den Chiefs passiert, wie die gestern über diese Bills hinweggelaufen sind, du liebe Güte, ey, gute Nacht. Also wenn Brady und Mahomes spielen wie gestern, darf man ja gar nicht sagen, weil das passiert Brady nie im Super Bowl, aber dann gibt's eine Reibe für Brady.
Ja, aber du weißt ja auch, dass solche Quervergleiche immer extrem schwierig sind und dann kommen die weichen Faktoren immer mit rein in einem entscheidenden Spiel und das ist ja überraschenderweise der Super Bowl. Normalerweise mit dem Potenzial, mit der Power, was die Chiefs haben und auch gestern wieder deutlich ausgespielt haben, muss man bei dir sein. Aber in dem Moment, wo ich hier verkünde, ganz klar, die Chiefs verteidigen den Titel, ist relativ sicher, dass sie es nicht tun werden.
Das hat mir sogar einer geschrieben. Kannst du Buschi bitte da reinlocken, dass er die Chiefs als Titelträger sich festlegt? Dann holt Brady seinen 7. Ring und die GOAT-Diskussion ist endgültig.
Ja.
Die ist übrigens eh schon beendet. Und
ja,
zwar seit Jahren.
Ja, ja, es wird natürlich, es war ja klar, weil 2 ältere Quarterbacks in der AFC das in der NFC das Finale gespielt haben und in der AFC die beiden jüngeren, dass es dieses Duell dann alt gegen jung gibt, aber du hast natürlich recht, was Mahomes da spielt, ist überragend und wenn ich das Potenzial anspreche, dann hast du mit Tyreek Hill und Kelce 2 Receiver, die unglaublich sind und pass auf, ganz kurz noch.
Was Tyreek Hill gestern
Rakete.
Das ist mit einer der besten Defenses der NFL gemacht hat. Allein dieser eine Lauf über, ich glaube, er kriegt den Ball nach einem 10-Yard-Pass und rennt einfach nochmal 60, die Yards after catch. Und es ist nicht so, dass du sagen kannst, ey, die Defender, so böse gesagt, ihr Trottel, so wie die Packers in der ersten Halbzeit, die Secondary gestern. Nee, die standen gut, aber dieser Typ, das ist kein Mensch, Alter, das ist wirklich ein Gepard.
Das ist ein Leichtathlet. Das ist ein Sprinter. Das ist wirklich unfassbar. Pass auf, aber ich habe wieder einen Moment, der mich viel mehr beeindruckt hat als Mahomes Arm, als die Receptions von Kelce oder was Hill gemacht hat. Für mich war das mit Abstand beeindruckendste gestern Folgendes. Hartman mit diesem Wahnsinnsfehler. Mit diesem Wahnsinnsfehler, als er das Ding nicht festhalten kann, kurz vor der eigenen Endzone, fällt ihm aus der Hand. Das wird bestraft durch einen Touchdown. Wir gehen auf 9-0 für die Bills gegen die Chiefs.
Punt Return.
Genau, so pass auf. Punkt 1, direkt die Bilder von der Seitenlinie, anschließend aufmunternde Worte von allen und auch von Mahomes. Punkt 2. Wie schnell die nächsten Bälle zu Hartman kamen und was Hartman damit gemacht hat. Ja. Das war für mich so geil, so.
Oh, Entschuldigung.
Was machst du denn da?
Entschuldigung, mein Laptop, ich mache mir nur das Boxscore nebenher auf und mein Laptop spielt schon wieder Sahne. Ja, sehr guter Punkt von dir. Mhm.
Ehrlich, stimmst du mir zu? Das gibt's doch nicht.
Absolut, doch. Und ich finde, es ist auch. Ich glaube, damit will ich jetzt gar nichts wegnehmen, aber. Es ist bei Kansas City halt, glaube ich, wirklich so, dass du dir bei 9-0, wo andere schon sagen würdest, boah, was für ein Start, ey, fick die Henne jetzt. So, jetzt kriegen wir hier einen Touchdown, den wir den ein Jahr vor die Endzone. Ganz ehrlich, die Chiefs denken sich, ja gut, wir lagen die letzten Jahre auch mal 21-0 hinten und sind noch entspannt durchmarschiert. Warum sollen wir uns jetzt verrückt machen? So, das Gefühl hatte ich ein bisschen. Und es ist eine sehr gute Frage, aber es wirkt schon so, als wäre das bewusst, ne? Auf den, der gefumbelt hat, dass man bewusst sagt, doch hier, der kriegt
das,
jetzt.
Schweso, das glaube ich gar nicht, dass es eine bewusste Entscheidung ist, mit im Hinterkopf zu haben, jetzt erst recht, sondern es kommt erst gar nicht der Gedanke auf,
es spielt keine Rolle,
genau,
quasi. Man vertraut weiter.
Genau, man vertraut einander. Und das ist, ich meine, ich will jetzt hier nicht auch so eine typisch amerikanische Geschichte erzählen, aber so wirkt es im Moment bei den Chiefs.
Machst du aber gut.
Entschuldige. Aber ich achte auf solche Dinge einfach
Stephen
extrem.
A. Bushman.
Der ist ausgeflippt gestern. Stephen A. Smith ist ausgeflippt.
Oh, was hat er schon wieder gemacht?
Na, der hat den Matt LaFleur, glaube ich, direkt entlassen gestern. Also für alle, die es nicht wissen, Stephen A. Smith, ein sehr, sehr bekannter US-amerikanischer Journalist, der auf allen Plattformen.
Aber wirklich, das müsst
abgeht.
Ihr euch mal reinziehen. Das kann man sich aus deutscher Sicht nicht vorstellen. Wenn die Cowboys ausscheiden oder ein schlechtes Spiel machen, gibt's direkt ein Video, wo weint doch alle ihr dummen Cowboys.
Ja, die hasst
als Journalist
die hasst
in Deutschland undenkbar.
Ja, ja.
Wahnsinn. Aber super vernetzt. Ja. Nun muss ich mir auch lassen. Er schreit ein bisschen viel rum, ähnlich wie du.
Hallo.
Aber es sind überragende Einschätzungen.
Ja, also das, was ihn von mir unterscheidet, ist, er kennt sich wirklich aus. also überragend. Der hat den Matt LaFleur hingerichtet. Und da bin ich auch total bei ihm. Aber da haben wir ja jetzt schon ausführlich drüber gesprochen. Um nicht zu lange Football zu machen, für mich sind klarer Favorit im Super Bowl die Kansas City Chiefs.
Herzlichen Glückwunsch, Tom Brady. 7 Ringe. Es ist unfassbar. Nein, ich bin komplett bei dir. Und vielleicht noch ein Wort zu den Buffalo Bills. Josh Allen, solide, aber für meinen Eindruck dann doch Lehrgeld gezahlt, was auch erlaubt sein muss in so einem Spiel. Und was ich etwas enttäuschend, aber irgendwo auch verständlich fand, auch die waren wahnsinnig konservativ in ihrem Playcalling. Das ging schon vor der Halbzeit los. Da nicht mitzunehmen, sondern zu sagen, ja, wir schießen ein Field Goal. Wenn du weißt, dass Patrick Mahomes den Ball bekommt und du eh schon, Moment, jetzt muss ich überlegen, wie stand's da?
21-9.
So, du bist schon in einem Two-Score-Game. Du weißt, dass Mahomes gleich in der zweiten Halbzeit den Ball bekommt. Du weißt, wir sind hier der klare Außenseiter, so wie das Spiel gerade läuft. Wir haben unser einziger Touchdown war bisher, unser einzig gutes Offensivplay war dieser gefumbelte Ball kurz vor der Endzone, ein Geschenk der Chiefs. Sonst haben wir nicht viel hinbekommen. Ich kann das nicht verstehen, warum man dann die Chiefs mit dem guten Gefühl, natürlich, wenn der Touchdown dann Chiefs geht, dann ist das Spiel eh rum. Aber ganz ehrlich, ich hatte das Gefühl, das Spiel war trotzdem rum, obwohl sie den Kick versenkt haben. Und das kann ich irgendwie nicht verstehen. Und ich weiß gar nicht mehr, wann es war. Es gab nochmal innerhalb der 10, wir waren innerhalb der 10-Yard-Linie bei diesem vierten Versuch, kurz vor der Halbzeit. Es gab nochmal, ich glaube im dritten Quarter, so eine Situation. Da sind sie wieder beim vierten. Sie könnten wieder alles riskieren. Und wieder schießen sie nur das Field Goal. Und wie willst du denn die Chiefs mal wirklich ins Nachdenken kriegen? Dann sagt der Mahomes doch, ja gut, ich muss ja jetzt nicht mal einen Touchdown machen. Wenn ich einen entspannten Field Goal mache, dann reiten wir locker Richtung Sieg. So kriegst du diesen Typen nicht gepackt. Dafür sind die zu gut. Was für einen Druck gibst du da deiner Defense mit? Dem können die gar nicht gerecht werden.
Ja, kein Widerspruch. Aber es wird ein du, und pass auf, ich kann den Super Bowl gucken. Ich habe ja erst gesagt, das geht wahrscheinlich gar nicht. Ach,
bist
weil
du
wir,
da schon in Köln?
Da bin ich schon in, ja Moment.
Hat
ja,
die Aufzeichnung an dem Tag,
Schmizo,
ja, doch nicht bis 1 Uhr nachts auf. Ja, sorry, ich lasse dich jetzt mal
Moment,
reden.
Du musst ganz ruhig sein. Natürlich, am Sonntag haben wir Aufzeichnung, aber das ist ja nicht der entscheidende Tag. Aber was hätte ich denn machen sollen, wenn wir am Montag nach dem Super Bowl Aufzeichnung hätten, über 10, 12 Stunden, dann nach durchzechter Nacht?
Ja, haben aber,
Wir haben einen freien Tag.
Sehr
der Montag ist tatsächlich
Ja, da hat aber jemand
Umbautag.
In der Planung mitgedacht.
Ja, genau. Die haben nur an den Super Bowl gedacht bei Ninja Warrior.
Ja, aber dann macht man eine Bauchbinde. Wir entschuldigen uns für die noch höhere Unzurechnungsfähigkeit von Frank Buschmann heute. Am Tag vor dieser Aufzeichnung war Super Bowl.
Ja, das ist schon mal ganz gut. Und dann werde ich mir den tatsächlich auch reinziehen. Hoffentlich erfüllt er annähernd die Erwartungen. Ich fand das erste Spiel gestern, obwohl es nicht alles andere, sagen wir mal so, es war alles andere als fehlerfrei, aber das war schon, ich habe lange nicht mehr vor der Glotze bei einem Sportereignis gesessen und so mitgefiebert wie bei Packers gegen Buccaneers, und sowas erhoffe ich und wünsche ich mir auch vom Super Bowl. Aber ich bin mir echt nicht ganz sicher, wie gesagt, für mich ist glasklar, dass die Chiefs das Ding holen.
Ich bin da kompletter, es wäre wirklich... Ich wäre fast schon geschockt, aber das hat Brady schon oft genug geschafft, dass man am Ende denkt, wobei ich nur, ja, ich weiß jetzt seine frühen Super Bowls nicht mehr, aber in den letzten Jahren, also mit den Patriots, war er nie so klarer Außenseiter wie jetzt mit den Buccaneers, finde ich.
Die normalerweise die einzige Chance ist, du musst Eli Manning rauskramen. Dann hast du eine reelle Chance gegen Tom Brady.
Ich denke auch, dass der deutlich besser ist als Patrick Mahomes zurzeit.
Er hat zwei Super Bowls gewonnen. Das hat auch kaum einer noch auf der Liste.
Stell dir das mal vor. Ja, der hat einen Super Bowl mehr als Aaron Rodgers. Oh
ja.
Mann.
Das ist eine komische Geschichte. So, lass uns das Thema wechseln. Das war jetzt schon eine Menge Football. Ich würde jetzt gerne zum Handball wechseln.
Ja,
und zum ungarischen Mittelmann Likai.
Moment, nee, das sage ich jetzt gleich. Leute, ich hatte scheiß Laune, ich habe mich komplett vertan. Das war eine Kackeinschätzung. Ich bleibe dabei, dass Banhidi der Beste war, aber es war von mir natürlich, hat mir sogar einer geschrieben, ich weiß nicht, ob der jetzt zuhört, aber er hat recht, das war von mir respektlos, Likai, und bei Mate habe ich es ja sogar zugegeben, dass das natürlich mit 21 Jahren
ja,
Wahnsinn war.
Ich weiß, warum du Likai nicht zugegeben hast, das weiß ich exakt, warum nicht.
Weil?
Weil ich sofort geschrieben habe, nachdem du sagtest, das wäre ein Ein-Mann-Sieg gewesen,
ja,
habe ich gesagt, so ganz schlecht war der Likai aber auch nicht. Und dann ein respektloser Auftritt von dir.
Nur weil, ach komm, das, nee.
Und dann hast du
gegenüber respektlos.
Ja, natürlich. Und dann hast du versucht, das noch schön zu reden. Also was der alles nicht könnte und tralala. Dann habe ich ja geschrieben, naja, Likai ist gar nicht der Typ Mittelmann, der aus 9 Metern die Dinger reinfackeln
ja, aber,
muss
also,
oder
Busch,
will.
Aber, also
nein, der Typ
ich,
ist er nicht.
Da bin ich jetzt schockiert, dass du in dem Moment nicht die Größe hast zu sagen, oh ja, hier, wie nennt man das, getroffene Hunde bellen oder irgendwie so, dass du mir das ernsthaft übel nimmst.
Nein, ich nehm's dir nicht übel, ich war traurig.
Ja,
weil ich dachte, jetzt hätte ich dir einmal, mir ist das ja auch bestätigt worden von Handball-Weltmeistern, jetzt hätte ich dir einmal gesagt, ey komm Schmi, so ein bisschen kenne ich mich im Handball auch aus. Und
aber das habe ich doch nie bezweifelt.
Ja, aber das hat mich sehr verletzt. Nein, ist doch alles gut, ich habe mich kaputt gelacht. Ich habe zu Lisa gesagt, guck mal, der Schmi, so, der ist richtig, richtig drauf gerade. Also wir haben uns gedacht, wie du da wohl gerade rumklabasterst. Du warst echt irgendwie enttäuscht, sauer, fuchsig, dass sie das Ding da gegen die Ungarn knapp verloren haben, ne?
Ja, weil für mich ehrlich gesagt das war auch nicht in Ordnung, dass dieser letzte Ball reingeht. Das war für mich nicht in Ordnung. Unentschieden wäre total okay gewesen, aber eine Niederlage hatten die einfach in dem Moment nicht verdient. Und das muss ich sagen, das habe ich gemerkt, das ist vermutlich die letzte verbliebene Mannschaft auf der Welt, wo ich es noch nicht schaffe, journalistische Distanz aufzubauen. Dafür fieber ich zu sehr mit diesen Männern, gebe ich ganz, ganz offen zu. Und da war ich einfach scheiße.
Also glaub, du nicht. Fieberst.
Gegen die Spanier konnte ich das total, weil da hatte ich ja auch so, hat natürlich auch wehgetan, dieser Antilauf, diese 10 Minuten, werden wir vielleicht gleich noch drüber reden, aber da hat sich das ja abgezeichnet. Aber in diesem Ungarn-Spiel, das war halt bis zur letzten Sekunde Hoffnung, dass sie es wenigstens unentschieden spielen. Und das war dann für mich sehr enttäuschend, dass es nicht passiert.
Ich sag dir, Schmizo, knapp 3 Wochen zwischen Produktionshalle in Ossendorf, Hotel, fast kein Tageslicht, 12-Stunden-Tage, Sport. Ja,
weißt du, was du brauchst? Energie.
Ja, pass auf. Ich glaube, da mache ich auch tatsächlich im Moment einen kleinen Fehler. Ich ernähre mich gesund, keine Frage. Komplett Verzicht auf raffinierten Zucker, kein Alkohol, ganz wenig Fleisch. Und dann fehlt mir vielleicht trotzdem, weil ich auch noch, ich mache ja jeden Morgen meine 2 Stunden Sport trotzdem, trotz der ganzen Belastung, weil sonst drehe ich komplett durch. Aber irgend so ein Extra-Kick, und jetzt will ich ja nicht irgend so ein Ranz mit viel Zucker drin oder mit irgendwelchen künstlichen Aromastoffen.
Nein.
Und jetzt kommst du.
Nimmst da einfach die Holy Drinks. Ich trinke gerade Lion's Lemonade. Also das ist einer von den Energy Drinks. Übrigens kein Zucker, wie du es möchtest. Kein Taurin drin. Das ist Lisa ja wichtig. Also, Kiwi Mango ist die Geschmacksrichtung. Das schmeckt einfach echt gut. Da ist kein Zucker drin. Es gibt dir trotzdem, dank New Calf, heißt das jetzt, einen Energieboost. Gibt übrigens auch einfach, wenn du nur mal was Leckeres trinken willst, aber trotzdem ohne Zucker und wenig Kalorien. Den Eistee gibt es ja nach dem Sport. Kannst du
auch. Der ist gut, den habe ich schon mal bei meiner Tochter probiert. Der ist gut.
Welcher?
Der Eistee.
Der Eistee.
Ja.
Ja, gibt's ja auch in allen möglichen Sorten, Fruchtgeschmack.
War Fruchtgeschmack, ich hatte ja war Fruchtgeschmack.
Brombeere oder so, das war egal. Auf jeden Fall, jetzt trinke ich gerade den Lion's Lemonade und es ist, wenn ihr euch mal durch alle das durchprobieren wollt, es gibt ja das Starter Deluxe Set, das haben Buschi und ich auch bekommen. Könnt ihr das ganze Dorsiment
und das gibt's jetzt auch noch günstiger, ne?
Natürlich, bei uns gibt's alles günstiger. Die 14er Probierbox Holy Energy, es sind 14 vom Holy Iced Tea drin, 15er die Hydration Probierbox und hier der hört man das eigentlich? Naja, ich habe es mir gerade im Shaker gemixt. So, das Gute ist, musst du nicht irgendwie viel schleppen. Das sind ja nur so ganz kleine Paketchen, die schützt du in Wasser, schüttelst das einmal durch. Ach, das ist einfach so. Und du wolltest ja noch wissen, wie das günstiger geht. Ne? Das Starter Deluxe Set nochmal 10 Euro rabattiert, weil gerade Birthday gefeiert wird. Also keine 40,39,99 € mit dem Code LAUSCHANGRIFF5. Da kriegt ihr nochmal Rabatt. Also im Vergleich zum regulären Angebot sind das dann 50% Ersparnis mit dem Code LAUSCHANGRIFF5. Und selbst Leute wie du finden diese Informationen.
In den Shownotes. Ja, holy moly.
Jetzt bin ich mal gespannt, wie du auf das reagierst, was ich dir jetzt sage. Ich fand die Ungarn waren die bessere Mannschaft und haben den Sieg verdient. Wie der dann am Ende zustande kommt, das ist kurz vor Schluss durch diesen Wackler von Lekoi, wo er dann durchgeht, zustande kommt. Ich fand, sie waren
den
die bessere.
Namen wird dann nie wieder vergessen.
Ich fand, sie waren die bessere Mannschaft. Diesen, wie heißt der? Kanté?
Mate heißt er, glaube ich.
Mate,
der Rückraumshooter, der ganz junge.
Ja, der war Mate auch, heißt er, war auch überragend. Überhaupt ein paar sehr gute Junge. Der Kreisläufer ist, das ist Wettbewerbsverzerrung. Ja, das ist unglaublich. Und ich finde übrigens, keine Ahnung, ob die jetzt vielleicht dann doch früh ausscheiden, weil sie ein Hammer-Ding kriegen im Viertelfinale. Aber ich bin erstaunt, bei wie vielen die Ungarn noch unter dem Radar fliegen. Ich finde, das ist eine herausragende Mannschaft. Die habe ich zum Beispiel, du kennst dich besser aus als ich, die habe ich so gar nicht auf der Liste
ich
gehabt.
Auch nicht.
Aber die Spiele, die ich von ihnen gesehen habe, auch jetzt, wie sie die Polen hergespielt haben in der ersten Halbzeit, das war ganz, ganz großes Kino. Und
Die ich fand immer noch ungeschlagen.
So, ja, verlustpunktfrei. Verlustpunktfrei.
Ja, ja, so. Genau, so ist besser so gesagt. Die haben noch nichts hergegeben, ja.
Und ich finde, sie waren diesen Ticken besser. Natürlich, ich habe genauso wie du mitgefiebert mit der deutschen Mannschaft und habe auch gedacht, ey, das gibt mindestens einen Punkt. Aber ehrlich gesagt, Torhüterleistung war klar besser bei den Ungarn. Sie haben diese 1, 2, 3 Playmaker gehabt, wo ich immer das Gefühl hatte, scheiße, das wird eng, das wird gefährlich. ja. Und ich finde, die laufen ein bisschen unterm Radar. Ich fand tatsächlich fast interessanter, was dann zum Spanien-Spiel gekommen ist, was die deutsche Mannschaft gespielt hat, was sie geleistet hat und wie das im Anschluss so alles bewertet wurde. Du hast schon angedeutet, da kommen wir vielleicht noch drauf. Da muss ich sagen, habe ich gedacht, da sehen die überhaupt kein Land, die Deutschen. Lange Zeit habe ich gedacht, okay, das gibt eine 7-8 Tore-Klatsche, aber ohne jemals zu hoffen. Mhm. Und jetzt würde ich deine Einschätzung gerne haben, weil dann gab es ja diesen Wahnsinnslauf der deutschen Mannschaft die erste Viertelstunde nach der Pause, wo sie relativ klar zurücklagen. Und dann drehen die das Ding und führen, ich glaube, 25-22 war es. Was ist dann passiert? Sie haben mit 3 geführt. Was ist dann passiert?
Genau. Ja, sie wollten weiter das spielen, was Juri Knorr, nachdem er reinkam, so hervorragend gespielt hat. Und ich finde da, also es sind halt dann, er bringt erst, ich glaube, er kommt rein, macht ein Tor, kommt rein und spielt einen perfekten Pass zu Golla. So kam ja diese Führung und da haben sie wirklich die spanische offensive Deckung auseinandergenommen. Dann gehen die Spanier zurück zur 6-0 und die sind eben so unfassbar abgebrüht, dass sie dann genau die richtigen Umstellungen gemacht haben, das erkannt haben. Also die mussten ja, hat Gieselson, glaube ich, sogar in der Auszeit gesagt, ihr habt die auseinandergenommen gegen die offensive Deckung jetzt. Das war ja genau die Deutschland so lange Probleme in der ersten Halbzeit gemacht hat. Ich war auch überrascht, wie überragend Deutschland gegen die in der zweiten Halbzeit gespielt hat. Und dann kommen halt diese, und mir ist übrigens nochmal wichtig, ne, weil Knorr war mir viel zu, ich habe ihm das sogar selber geschrieben, das wurde mir völlig falsch bewertet. Weil, ganz nur mal so, sagen wir mal, ich nehme jetzt Julius Kühn, könnte auch Kai Häfner, völlig egal, wer auch immer sein. Sagen wir, der wirft 4-mal aufs Tor in der Phase und macht 2 rein. Dann sagt jeder, ja, der hat uns vorne schon geholfen und drin gehalten. Juri Knorr macht 2 Tore, den einen über einen Assist, den anderen selber und gibt dann 2 Bälle her. Okay, das spielen die Spanier halt dann perfekt aus, aber das ihm dann so anzulasten, finde ich völlig falsch. Was halt bitter ist, das kann man auch nicht bei einem abladen, aber dass dann auf einmal alle das Tor nicht mehr treffen. Das war halt der Neckbreaker für mich. Ne? Also die Spanier sind halt da abgewichst und die machen sich auch nicht in die Hose, weil sie mal mit 3 hinten liegen. Die sagen, ja, Viertelstunde haben wir noch, jetzt gucken wir mal, was kommt. Dass Deutschland dann, ich glaube, fast 10 Minuten oder so kein Tor macht oder ein 1-9 Lauf oder was das war. Und wirklich alle. Dann sogar der überragende Schiller donnert auf einmal eben das Ding ans Gebälk und nicht knapp drunter. Und ich weiß gar nicht, ist auch egal wer, alle lassen halt freie Chancen liegen. Da bin ich auch ein bisschen ratlos. Weil das ist ehrlich gesagt nichts, wo ich jetzt sagen würde, ey, da sind wir immer noch systematisch oder ja, da haben uns halt unsere überragenden Mittelblockspieler gefehlt. Sondern das ist wirklich was, wo ich ein bisschen ratlos bin. Weil das waren die Leute, die Dinger verworfen haben, werden sehr wahrscheinlich zum Beispiel im Sommer bei Olympia wieder dabei sein.
Zu Recht. Weiche Faktoren. Ich glaube, ja, das ist. Ich habe jetzt den Handballfachmann sprechen lassen. Ich habe mich das natürlich auch gefragt und auch da kann ich dir wieder sagen, auch da habe ich wieder mit Lisa gesprochen während des Spiels und habe bei 3 Toren Führung, da sind wir übrigens auch, haben wir Tänzchen gemacht hier bei uns daheim.
Ja.
Und ich habe gesagt, ich habe gesagt, Schmieso, ob du das jetzt glaubst oder nicht, aber gewinnen tun das die Spanier. Weil, pass auf. Ich glaube eben, wenn ich über weiche Faktoren spreche, nochmal, im Nachhinein hat man immer gut kacken. Da tun wir uns ja alle nichts. Aber tatsächlich war mein Gefühl, du hast schon gesagt, Spanien abgezockte Mannschaft, Deutschland hat bis dahin die Viertelstunde nach der Pause überragend gespielt. Dann stellt Spanien um und die deutsche Mannschaft versucht in einem Gefühl, dass es klappt ja alles, weiter so zu spielen. Was übrigens, wenn es funktioniert hätte, würde ich jetzt hier sitzen und würde sagen, wie geil das war, dass die nicht von ihrer Linie. Das ist ja dasselbe. Und du, aber glaubst mir wirklich, du kannst Lisa fragen. Ich habe gesagt, nee, ich glaube, dass die Spanier das gewinnen, weil, du hast es schon angesprochen, die machen sich da noch keinen Kopf. Und nach zwei verworfenen, offenen, freien Dingern, ein Tempo-Gegenstoß und ein 7 Meter, glaube ich, passiert Folgendes bei einer nicht so erfahrenen Mannschaft. Bei einer Mannschaft, die weiß, wir müssen das Ding hier aber heute gewinnen, weil wir schon gegen die Ungarn verloren haben. Da denken die nicht aktiv dran, aber es ist im Hinterkopf. So, und dann passiert Folgendes, dann geht diese Leichtigkeit, diese Selbstverständlichkeit flöten und so wie du sie verlierst, kommt sie, weil die das spüren auf der anderen Seite, bei den Spaniern zurück. Und dann ist das eine self-fulfilling prophecy, fast dann, das erlebt man so oft in Sport, dass das Momentum komplett wieder kippt. Ich habe ja dann auch irgendwann geschrieben, nicht nur Basketball, auch Handball ist ein Spiel der Läufe. Und das war ja extrem so. Und das ist ja häufiger zu beobachten. Und dann eben gegen diese Spanier, die das noch vor sich haben, was Alfred Gislason schon vollzogen hat, vollziehen musste, nämlich wirklich einen Umbau der Nationalmannschaft. Das wird jetzt zur Olympia-Quali hin wieder ein bisschen korrigiert werden, aber da ist schon was passiert. Und nimm mal die ganzen erfahrenen Hasen bei den Spaniern weg, dann sieht das auch erstmal wieder anders aus.
Und das aber dauert ja nicht mehr ewig. Das wird in den nächsten 2 Jahren passieren.
Ja, hier Entre Rios, 40 Jahre alt? 40? Wahnsinn. Er ist ja 2 Jahre älter als ich.
Ja, schön wär's.
Ja, das war ärgerlich, was dann krass war, was dann immer so passiert, was aus Leistung gemacht wird, wie dann Gensheimer an die Wand gestellt wird von einigen Journalisten. Er hat sicherlich jetzt kein super Turnier gespielt, hat aber ja selbst dann auch hinterher gesagt, dass er vielleicht gar nicht die Möglichkeit hatte, richtig in Rhythmus zu kommen, weil er wenig Bälle bekommt. Was da wieder für einen Aufriss gemacht wird. Kretscher hat das schön zusammengefasst. In Gottes Namen. Der hat halt wenig Bälle bekommen. Das passiert schon mal als Außen. Und das darf er auch ansprechen. Was glaubt ihr, was ich mit Pommes gemacht hätte, wenn ich keine Bälle gekriegt hätte?
Genau. Ja? Und das war bei, das war 1:1 so. Ja, das ist halt, also, man merkt halt schon die, um den anderen Vergleich zu nehmen, das Verständnis zwischen Kai Häfner und Timo Kastening, wenig überraschend, Vereinskollegen, ist ein ganz anderes. Und Gensheimer, und der ist ja wirklich dafür bekannt, dass er es auch aus schlechten Winkeln macht, Julius Kühn ist halt eine Rakete aus dem Rückraum, aber man sieht, dass es spielerisch halt limitiert ist, sondern er hat diese eine Waffe, da ist er überragend, aber der hat nicht ständig den Blick auf außen, wird von ihm auch selten gefordert. So. Mhm. Und Paul Drucks, der das ja auch gespielt hat in der anderen Zeit, der kam ja immer, als absolut gefragt war, jetzt Vollgas in die 1-1-Situation reinzugehen. Der kann das spielerisch. Aber dass der in dem Moment ein anderes Mindset hat und gar nicht quasi die erste Priorität, die vierte Priorität ist der Pass nach außen. Erstmal 1-1 gewinnen, vielleicht den Ball zu Weber rüberkriegen oder an Kreis. Darauf guckt der. Und das ist schon so sau viel. Und das ist schon, Gensheimer hat nicht gut getroffen, aber er ist auf außen wirklich versauert. Und wenn du dann noch nicht mal, weil Schiller auch einen überragenden Lauf hatte, wenn du dann noch nicht mal dir über die 7 Meter, was er ja häufig gemacht hat, so deine Wurfanteile und das gute Gefühl holst, ja, da bleibt halt nicht mehr viel. Und dann fehlt dir ja auch noch, wir hatten ja echt wenig Tempospiel, ne? Also das wäre natürlich mit Vincek, Pekela, Lemke anders gewesen. Dann gehst du natürlich auch regelmäßig mal in den Tempo-Gegenstoß. Auch das fiel ja weg. Also was bleibt da noch übrig? Es bleibt eigentlich nichts mehr übrig, wo er sich ein gutes Gefühl mit hätte holen können.
Ja, ich finde tatsächlich, dass in der Offensive weniger Probleme lagen, weil ich, du hast schon Weber angesprochen, da finde ich wirklich, da ist eine deutliche Entwicklung zu sehen.
Die spielerische Entwicklung, top.
Häfner auf halb rechts passt für mich auch. Drucks hast du angesprochen, da willst du die Dampfwalze rausholen, dass er durchbricht. Da gab es vieles offensiv, was mir gefallen hat. Die Quoten der Außen immer wieder mal ausbaufähig, wenn ich das als Laie hier an dieser Stelle mal sagen darf. Aber der Entscheidende.
Das ist absolut so. Ich habe es ja nicht im Kopf, aber das Gefühl habe ich auch übrigens bei Timo Kastening, obwohl der ein ganz gutes Turnier hat. Aber ich glaube auch, die Quoten waren nicht herausragend.
Und für mich kannst du so viel erkennen. Du hast schon gesagt, völlig richtig, auch aus meiner Sicht, wenn du natürlich die Eisenbahnschranken, die einfach runtergehen, da hinten nicht hast, diesen Mittelblock, dann hast du das Tempospiel nicht, weil du diese einfachen Ballgewinne nicht hast, dem Gegner viel wegnimmst und ins Tempo kommst. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, was wir vielleicht da noch kurz einordnen können, es wird sehr viel von schlechten Torhüterleistungen gesprochen, von Bitter, Heine, Vetter, Wolf, wobei Bitter noch ein bisschen rausgenommen wird. Aber ich finde, und jetzt kannst du mich ja als Fachmann wieder korrigieren, auch das ist ganz sicher eine Folge dieses fehlenden Zusammenspiels, dieser Gewohnheit, der Mittelblock, der so viel wegnimmt, Torhüterleistung. Das ist ein Zusammenspiel. Und das hat man auch ganz deutlich erkannt, dass es da noch gehapert hat. Das geht jetzt nicht nur gegen den Mittelblock. Natürlich sind die Keeper da auch beteiligt. Aber es fehlen auch da in vielen Momenten die Automatismen. Und dann wird's schwierig, mit dieser Mannschaft ins Viertel, Halb oder Finale zu kommen.
Ja, das wird, also ich bin wirklich gespannt auf die Olympia-Quali, das ist ja schon wieder im April, aber...
Slowenien, Schweden, Algerien, ne?
Ja, genau, so ist es. Schweden ist eine gute Nation, die sehe ich mal mindestens mit uns auf Augenhöhe, ich nenne es mal so, doch, also die, wobei, wenn unsere, jetzt bei dem Turnier, wenn unsere guten Spieler dann wirklich alle, die Kieler vor allem wieder zurückkommen, dann sehe ich Deutschland da schon am stärksten, aber... Es ist nicht so, dass man sagt, ja gut, das müssen sie, das wäre ja peinlich, sondern das wird ganz haarig. Das sind gute Nationen. Da ist jetzt zum Glück kein Norwegen oder Frankreich oder Kroatien dabei, wo ich sagen würde, boah, ey, das ist
Moment. Kroatien? Kroatien?
Ja, das stimmt. Die sind, da wird jetzt die ewige Trainerlegende ja auch aufhören. Weil
der hat direkt nach dem Spiel hat er seinen Rücktritt verkündet. Lino Cerva, direkt aufgehört.
Ja, das ist eine Konsequenz, das finde ich irgendwie geil. Da merkst du, wie der sich auch aufopfert und dass es ihm null um sich geht. Sondern der hat gesagt, ey, wenn eine Mannschaft in einem alles entscheidenden Spiel spielt, so wie wir heute, dann kann es nur einen Schuldigen geben, sinngemäß, das bin ich. Ich trage die Konsequenzen und das war's. Finde ich schon krass. Er hat, es ist halt bitter, dass es so ein bisschen ungekrönt jetzt bleibt.
Aber sag mal, haben die nicht noch eine Chance? Die spielen doch noch gegen Dänemark. Dänemark ist sicher als Erster weiter. Können die nicht, wenn die gegen Dänemark einen Punkt holen oder gewinnen, sind die dann nicht sogar noch weiter? Das habe ich nämlich nicht ganz verstanden. Ist das vorbei?
Warte mal, ich glaube, nein, also es ist rechnerisch noch nicht vorbei. So. Aber ich glaube,
ja, dass, und Dänemark ist durch. Für Dänemark geht's um nichts mehr. Das ist der letzte Gegner der Kroaten. Ich weiß jetzt nicht, wie da die Rechenspiele aussehen. Ich war nur verwundert, weil ich im ersten Schritt noch gedacht hatte, ja Moment, haben die nicht noch eine reelle Chance? Ich weiß aber nicht. Hast du die Gruppe aufgerufen mal?
Ja, doch, genau. Also Dänemark ist auch verlustpunktfrei vorne, aber doch, Kroatien ist auf Rang 2.
So.
Das ist echt... Warte mal, haben die Agent? Jetzt bin ich schon wieder, also abschließender Spieltag von denen, ich weiß gar nicht, ist der.
Wie viele Punkte zurück ist Argentinien hinter Kroatien? Zwei oder was?
Einen.
Jetzt überleg mal, Kroatien schlägt Dänemark, dann kann Argentinien Kroatien gar nicht einholen. Das ist das.
Ja, das stimmt.
Das heißt, es ist ja noch gar nicht endgültig aus. Weil ja. Dänemark, nochmal, das ist ja wichtig zu wissen, Dänemark ist safe durch.
Aber wo hat denn jetzt, ich muss jetzt nur mal gucken, wo Argentinien sein, die haben ja eine Niederlage.
Die haben irgendwie so einen ganz krütteligen Punkt, glaube ich. Nee, die haben verloren.
Ach nein, die haben gegen Dänemark verloren. So. Natürlich. Ja, aber du hast recht.
Ja, und dann müssen sie ja noch irgendwo einen Punkt liegen gelassen haben, Argentinien.
Nee, also Kroatien hat ja nur,
Ich habe das hier nicht vor mir liegen. Wie viele Verlustpunkte hat Kroatien?
Moment, hier stimmt auch irgendwas in der Tabelle, die ich da hab, nicht. Ich glaube, ich bin da einen Spieltag zu weit hin. Hauptrunde, erster Spieltag. So, sorry, nee, so ist es doch nicht. Argentinien, nein, da hat jetzt ein Spieltag gefehlt. Dänemark ist mit 8 Punkten vorne, Argentinien ist mit 6 dahinter. Also Dänemark ist schon sicher durch, das stimmt.
Ja.
Weil Kroatien, Argentinien sie ja nicht beide überholen können. Also Kroatien kann sie nicht mehr einholen.
Das ist klar.
So ist es. Genau, aber Argentinien ist, wenn Argentinien gewinnt, haben sie es. Die sind einen Punkt vor Kroatien. Ja. Sorry, ich hatte die Ausgangslage vor dem Spiel. Argentinien ist einen Punkt vor
Kroatien. Gegen wen spielt denn Argentinien?
Gegen Katar. Die Glaube ich nur noch eine, wenn sie gewinnen und Kroatien verliert.
Weißt du, was du da wieder erzählst? Ich mache jetzt mal die Tabelle auf.
Und nein, nochmal. Dänemark ist Erster mit 8, die sind sicher durch. Argentinien ist Zweiter mit 6. Kroatien ist mit 5 dahinter und dahinter kommt Katar mit 4. Und wenn Katar Argentinien schlägt, dann hätten sie ja den direkten Vergleich. Dann haben die theoretisch noch eine Chance, hängt dann davon ab, wie Kroatien spielt.
Ja.
Aber wenn Argentinien, also erstmal muss Kroatien gewinnen oder mindestens unentschieden spielen und dann muss passend dazu Argentinien verlieren.
Ja, das ist ja alles richtig. Aber das heißt, Kroatien ist noch nicht sicher ausgeschieden.
Nein, die sind noch nicht raus. Wenn Kroatien gewinnt und Argentinien verliert zum Beispiel, ist Kroatien weiter. Es ist noch nicht vorbei, da hast du absolut recht.
So, das wollte ich sagen, ja.
Ja, so. Ja, aber es ist nicht so, dass Kroatien es in der eigenen Hand hat, sondern in der eigenen Hand hat es Argentinien mit einem Sieg.
Ja, ich schaue mir das jetzt gerade mal an. Ja, also Argentinien gegen Katar, da geht's aber richtig um die Wurst. Und ich sag dir was, da sage ich dir, das gewinnt Katar. Dann haben beide 6 Punkte. Ja, da bin ich mir relativ, ja, weil Katar gar nicht so schlecht ist. Erinner dich dran.
Ja, ist ja auch besser als
2015. Und die ganzen Eingebürger.
Ja, ganz anderes Team.
Ja, Moment, aber der überragende Mann von 2015 war zu Beginn dieses Turniers verletzt, ist jetzt wieder dabei, hat im letzten Spiel gleich mal 9 Hütten gemacht. Keine Ahnung, wie der heißt, aber das ist eine Vollrakete. Lekoi. Nein, der spielt bei Ungarn. aber das ist, pass auf, und ich sag dir was, Achtung, meine Prognose, man kann sicher sein, dass das so nicht eintreten wird. Katar schlägt Argentinien, beide haben 6, Kroatien schlägt die schon sicher qualifizierten Dänen und Dänemark und Kroatien gehen in die Hauptrunde und Lino Cerva sagt, ich mach doch weiter.
Komm, lass lieber nochmal über die deutsche Mannschaft reden. Ich glaube, das meiste haben wir ja bearbeitet. Torhüter waren wir ja eigentlich gerade. Ne? Ich finde, du hast völlig recht, hinter dem Mittelblock, das ist was ganz anderes. Bei Firnaber hat man schon gemerkt, dass da noch ganz viel Lehrgeld. Wie soll es anders sein bei einem ersten großen Turnier ohne Nationalmannschaftsvorerfahrung, außer eben die ganz kurze jetzt im Vorlauf des Turniers. Da braucht man ja kein Hellseher sein. Und der hat ja auch null Standing bei den Schiedsrichtern gehabt. Ich fand auch oft, dass er sieht halt immer doof aus, weil er zu viel hinten dran hängt. Ist ein Problem, was es in der Bundesliga genauso gibt bei ihm. Aber er hatte halt null Standing. Da waren einige Entscheidungen dabei, wo ich mir sicher bin, die zweite 2 Minuten, die hätte zum Beispiel einer der abgewichsten Spanier nicht bekommen, weil die Schiedsrichter einfach wissen, wer da steht. So hart ist es halt manchmal. Kennt man aus der NBA ja zum Beispiel auch, dass es da so einen Superstar-Bonus gibt bei den Schiedsrichtern, den man sich über Jahre erarbeitet. Die Torhüter, weißt du, ich finde, über Heine kann man ja gar nichts sagen, weil ich war schon ein bisschen überrascht, dass der nicht gegen Spanien seine Chance bekommen hat, nachdem Andy Wolf einfach quasi nichts gelungen ist in dem Ungarn-Spiel. Ich finde aber schon, du hast völlig recht, neue Situation hinter dem neuen Mittelblock. Ich finde schon, dass sehr klar Yogi Bitter wieder der Gewinner dieser WM ist und Andy Wolf der Verlierer ist. Und das ist eine Tendenz, die sich jetzt schon einige Zeit so fortsetzt. Und das finde ich schon höchst interessant, dass unser bester Torwart gerade dieser Mann, der bald in deinem Alter ist, mal gucken, wie lange er noch Lust hat. Gibt ja schon die ersten Diskussionen, geht er jetzt nach Hamburg und spielt da zweite Liga oder die steigen auf und mit denen nochmal Bundesliga, wäre ein geiler Karriereausklang. Mal gucken, wie es da weitergeht. Aber gerade ist es für mich so, dass Bitter die 1A ist und gerade muss ich auch, was die Leistung in der Nationalmannschaft angeht, Andy Wolf ganz arg streiten mit Silvio Heinevetter um Platz 2. Wie gesagt, ich finde es schwer, was zu Heine zu sagen, weil er viel zu wenig dafür gespielt hat. Aber das finde ich schon eine sehr erstaunliche Entwicklung, die jetzt seit diesem überragenden Turnier von Andy Wolf beim Titel 2016 schon ein bisschen sehr lange in die Richtung geht. Mhm. Und dann noch davor die Meckerei gegen seine alten Kieler Teamkollegen, gegen die Spieler seines Ex-Clubs und so. Boah, schwierige Gemengelage.
Ja. Da kann ich nicht beurteilen, wie das innerhalb der Handballnationalmannschaft funktioniert. Aber das wird sicherlich interessant, wenn Winczek, Pekela, Lemke und Co. Weinhold, wenn die zurückkommen, und das werden sie ja mit ziemlicher Sicherheit, dann wird da ein Gespräch stattfinden müssen, glaube ich auch. Aber ich sehe gar nicht so schwarz, auch für die Olympia-Quali, ob Bob Hannings Traum von Gold bei Olympischen Spielen, die wahrscheinlich gar nicht in Tokio in diesem Jahr stattfinden werden.
Ist ja nicht sein Traum, ist ja das Ziel, ja, was er ausgegeben hat. Ist
ja, ja, der
ist ein Mann der klaren Worte.
Ja, ja, frag nach bei Karl Lauterbach. Das ist schwierig, aber ich sehe nicht schwarz, wobei man immer aufpassen muss, dass wir sind schon ein bisschen länger dabei zu sagen, seit 2016, dass wir sagen, ah, die Zukunft sieht schon gut aus für den DHB. Jetzt ist es dann auch an der Zeit, zumindest bei diesem Quali-Turnier ein klares Zeichen zu setzen und Leistung abzuliefern. Also, was heißt Leistung? Ergebnisse.
Da hast du recht. Also, das wäre, ich habe es ja gesagt, die Gruppe ist nicht leicht und trotzdem wäre es eine Riesenenttäuschung, wenn mit den zum Glück einigermaßen ausgeruhten Kielern, die zurückkehren, ich hoffe, ich weiß gar nicht, wie bei Kohlbacher der Stand ist, hat man natürlich auch gemerkt, ich finde, der Goller hat ein Riesenturnier gespielt, aber es ist natürlich Wahnsinn, der wichtigste Mann mit 23, glaube ich, ist er, der wichtigste Mann in der Abwehr und der eigentlich einzige Kreisläufer, Moritz Preuß, hat ja auch kaum eine Rolle gespielt zu sein. Boah, ey, das wird uns schon auch sakrisch gut tun, wenn einer der besten Offensivkreisläufer der Welt mit Kohlbacher da wieder zurückkommt. Ein Wort übrigens noch ganz abseits, die Geschichte finde ich.
Sag mal, wie lang sollen wir eigentlich heute werden?
Mach das nur noch ganz kurz. Die nachrückenden Schweizer, was die da geboten haben und jetzt sogar zwei Siege sich da in der Hauptrundengruppe am Ende, unser Einspiel haben sie ja noch, aber ich glaube, die sind rechnerisch schon unter den besten 16 des Turniers, wenn ich richtig bin. Das als Nachrücker, der am Tag seines ersten Spiels angereist ist, angeführt von einem überragenden Andy Schmid, der einer der geilsten Spieler der Bundesliga, aber das mag ich so an ihm, auch einer der sympathischsten ist. Ah, diese Schweizer, da ärgere ich mich ein bisschen, aber ich hatte aber die Zeit nicht, dass ich da nicht mehr mal reingeguckt habe. Ja. Das fand ich eine geile Geschichte.
Einer der ganz überragenden Mittelleute, das ist nichts Neues. Also er und Lekoi von der Spielweise.
ja, komm. Ja. Du hattest doch noch so ein paar andere Sachen, bevor ich habe dann eigentlich nur noch Fußball.
Ja, ich habe noch ein bisschen was anderes, aber davon hast du ja wahrscheinlich wieder nichts mitgekriegt, weil du wie ein Maikäfer auf dem Rücken gelegen hast und gepumpt hast da bei deinen sportlichen Übungen in, wo war das?
Gut aus, ne?
Düsseldorf.
Ach ja, Castello in Düsseldorf.
Ist schon okay. Die Streif hat mich wieder mal in ihren Bann gezogen. Waren ja zwei Abfahrten, Freitag und Sonntag. Beide gewinnt. Was machst du denn da?
Mir ein Wasser einschütten. Ach so. Das legendärste Abfahrtsrennen der Welt, kann man glaube ich schon sagen, oder?
Ich glaube, das selbstverständlich. Das muss man noch nicht mal dir erklären. Das ist einfach.
Hast du doch eben gemerkt, dass ich mich nochmal versichern wollte beim großen Zampano dieses Podcasts.
Also pass auf, aber das gewinnt beide Male Beat Feutz aus der Schweiz, der Oberschenkel hat, wie du, Brustumfang. Und du hast echt einen ordentlichen Brustkorb, aber das ist ein Oberschenkel. Ein Oberschenkel von Beat Feutz. Das ist Wahnsinn. Der hatte bis dahin, bis zum Freitag, als er die verschobene Abfahrt aus Wengen, die nach Kitzbühel gerückt ist, gewonnen hat, hatte der viermal den zweiten Platz gemacht auf der Streif. Und dann gewinnt er an diesem Wochenende gleich beide, nämlich das am Freitag und auch am Sonntag. Das am Freitag mit einer unglaublichen Fahrt und jetzt am Sonntag relativ knapp. Ich glaube, waren 17 Hundertstel am Ende, die er Vorsprung hatte. Aber das war unfassbar. Leider, dieses
17 Hundertstel, das natürlich.
Da geht auch schon mal noch knapper. Aber am Freitag war das unglaublich, was er gefahren ist. Er hat damit deutlichen Vorsprung gewonnen. Leider am Freitag eben der Zielsprung noch sehr scharf, die fliegen ja dann quasi, die fliegen ja fast ins Ziel, da ist nochmal eine Kuppe und die sind so 50, 60 Meter geflogen im Zielsprung bei einer Geschwindigkeit zwischen 145 und 150 km/h und da hat's halt zwei...
Das ist eigentlich, also das ist schon, wenn du das in deinem Porsche immer machst hier, wenn es so ein bisschen wellig auf der Straße ist, halte ich das schon für gefährlich. Aber da bist du ja von der Karosse geschützt. Aber dass die das mit, das ist schon, da wird es einem schon ein bisschen anders. Dass die, jetzt hält er mir hier so einen kleinen Spielzeug-Porsche.
nein, pass auf, es ist jetzt, ich wollte tatsächlich ausnahmsweise nichts Lustiges erzählen. Moment. Da hat es einen ganz heftigen Sturz eines Schweizer Abfahrers gegeben. Der hat sich eine Gehirnerschütterung geholt, das Schlüsselbein gebrochen, Kreuzband und Innenband, Knie gerissen. Wahnsinn.
So, weißt du, das finde ich halt, und ich so sehr ich das bewundere und so geil diese Bilder sind, aber ich finde das halt irgendwie auch ein bisschen unangenehm, wenn du immer diese latente Angst haben musst, ob das gleich wieder passiert. Weißt du, deswegen, also keine Ahnung, die Amis bei NASCAR, böse gesagt, die warten ja fast nur drauf. Für mich ist das unerträglich. Ich kann da kann ich nicht guten Gewissens zugucken und mich freuen irgendwie.
Sagen wir es mal so, das gehört, man muss das mögen und man kann das auch sehr kritisch, so wie du es gerade andeutest, betrachten. Das gehört tatsächlich zum Spektakel dazu bei der Abfahrt. Das gehört auch zum Mythos-Streif dazu. Trotzdem sind das keine Lebensmüden, das sind keine Irren. Wenn du Marco Büchel im ZDF zum Beispiel gehört hast, der gesagt hat, ich will diesen Zielsprung haben. Und der weiß das, weil der kommt aus der Athletenszene, war selbst ein herausragender Fahrer. Der sagt, die Athleten wollen das, weil das ist das schwierigste, das herausragendste Rennen der Welt. Und es fahren die besten Skifahrer der Welt und sie wollen das haben. Und es ist ja schon versucht worden, was Sicherheitsbestimmungen betrifft, so ein bisschen abzuschwächen. Das gelingt natürlich nicht, weil dann ist es nicht mehr das Spektakel. Ich glaube nur, dass das Rennen vom Sonntag gezeigt hat, da ist der entschärft worden, der Zielsprung. Es war trotzdem geiles Rennen, es war trotzdem spektakulär und man hat ein bisschen von dem Wahnsinn rausgenommen. Ich meine, wer mal selbst die Streif gefahren ist, ich habe das gemacht, nicht im, nochmal, damit jetzt hier keiner aufschreibt, nicht im präparierten Zustand für ein Rennen, das wäre Hochgeschwindigkeitsrutschen, wenn überhaupt, das fährt kein Normalsterblicher, so Kanten hat kein Normalsterblicher, aber allein mal da oben zu stehen und sich da reinzustürzen, das ist schon Gaga. Sich dann vorzustellen, dass sie das mit ein paar Schwüngen nur fahren, ansonsten direttissima, ist komplett irre, aber das macht es eben aus. Und ganz, ganz bitter, die Stürze, die am Ende glimpflicher ausgegangen sind, in Anführungsstrichen, als sie ausgesehen haben. Und doch wird zurückbleiben, was ein Spektakel, wie überragend. Und was hat Beat Feutz da bitte abgeliefert? Das ist so. An dieser Stelle nochmal ein Lob auch an die deutschen Abfahrer, die sich in Abwesenheit von unserem Kitzbühelsieger Thomas Dresen super geschlagen haben. Sander und Baumann vor allem sind da zu nennen. Es hat zweimal Fünfter und einmal Sechster. Also das ist schon aller Ehren wert. Das wollte ich zur Streif loswerden.
Habe ich leider nichts von gesehen, aber
natürlich
ich habe gern gelauscht.
So, jetzt pass auf. Jetzt habe ich mir noch was rausgeschrieben. Ich habe mir diesmal was aufgeschrieben, um nichts zu vergessen.
Es wird professioneller in diesem Podcast.
Ja, wobei, wenn wir jetzt noch, weißt du was, wir zwei Punkte streichen wir, Fußball-EM und Olympia, das streichen wir, da haben wir noch viel Zeit zu und können die weiteren Entwicklungen von Corona besprechen. Dann würden wir zum Fußball kommen und da hast du ja einiges wohl.
Ist die Frage, wo wir anfangen, da gibt es in der Tat ein bisschen was.
Ich hätte was. Herzlichen Glückwunsch Bayern München zur deutschen Fußballmeisterschaft.
Ja, das ist natürlich wirklich, also das meine ich übrigens gar nicht jetzt vorwurfsvoll gegen die Bayern, sondern die haben ja, der Witz ist halt, es wird ja seit Jahren gesagt, ja, wenn sie gut spielen, aber wenn die Bayern wackeln, müssen wir da sein. Ja, also dieses Jahr haben sie aber wirklich für ihre Verhältnisse ordentlich gewackelt.
In aber Schmizo, erinnerst du?
Die Gegner nicht da waren, aber auch jetzt in der Tabelle. Und jetzt sind die wieder, wie viel sind 7 Punkte, glaube ich, vorne, ne?
Vor Leipzig.
Wieder das mit Abstand beste Torverhältnis. Und das ist natürlich wirklich, ich weiß nicht, die Konferenz war ja geil, hat richtig Spaß gemacht. Erste Halbzeit hat es geklingelt ohne Ende. Da hattest du kaum eine Übergabe, die nicht Tor-in war. Aber es ist natürlich wirklich. Da verliert Leipzig davor. Gut, da musste sich einer Punkte wegnehmen, aber Dortmund kassiert 4 Stück von den geilen Gladbachern, die aber in der Frühphase der Saison schon zu viel haben liegen lassen, um wirklich an die Bayern ranzukommen. Dann Mainz holt einen Punkt letzten Wochenendspieltag vor 2 Spieltagen gegen den BVB, schlägt jetzt als Abstiegskämpfer Nummer 2 hinter Schalke, schlägt Leipzig. Die Bayern müssen sich doch den Arsch ablachen. Es ist doch Wahnsinn, was die anderen da machen.
Also erstmal bleibe ich bei dem, was wir, glaube ich, letzte Woche schon besprochen haben. Es ist schon spannend, wann man den Bayern schon eine Krise andichtet. Nochmal, schauen auf die Statistik, das machst du ja besonders gern, und Bilanz von Hansi Flick, die ist immer noch ziemlich beeindruckend. Und du hast völlig recht, der Blick auf die Tabelle. Die Bayern haben schon in 18 Spielen 3 Unentschieden und 2 Niederlagen. Das ist ja, da haben sie ja schon für ihre Verhältnisse einiges tatsächlich liegen lassen. Von einer Krise möchte ich an dieser Stelle noch nicht sprechen. So, und dann sind 7 Punkte auf Leipzig. Es sind 10 Punkte auf Leverkusen und Wolfsburg. Es sind 11 auf Gladbach. Es sind 12 auf Eintracht Frankfurt. Und es sind 13 auf den Tabellensiebten. Den Tabellensiebten Borussia Dortmund. Also,
ja, das ist ohne Worte. Ich weiß nicht. Also die Geschichte mit heißt ja nicht, dass sich das nicht noch entwickeln kann, aber dass da so ganz viel primär mal an Favre lag, der Eindruck drängt sich jetzt nicht wirklich auf. Wobei sie ja scheinbar in Dortmund so sehr zufrieden sind, wie mit dem Angang der Ansprache so von Edin Terzic. Aber man liest jetzt schon auch, so, wenn er sich das so weiterentwickelt, ist er, das geht ja bei den Ergebnissen auch eigentlich nicht anders. Ich meine, die haben jetzt schon 7 Spiele verloren in dieser Saison. Natürlich auch welche unter Favre. Aber dass das dann wohl nur eine Lösung bis Sommer ist und mal gucken, ob der Rose dann wirklich will, weil in Gladbach halt doch die finanziellen Möglichkeiten nochmal ziemlich andere sind, ob man sich da mal einen Kader zusammenbauen kann, der dann wirklich für die Meisterschaft reicht, ist leider fraglich, auch wenn das eine geile Geschichte wäre, wenn Gladbach die große Mannschaft der 70er Jahre mal wieder so richtig mit den Bayern kämpft. Ja, das ist, aber ich meine, wir sehen uns auch so sehr mal nach einem spannenden Titelkampf, aber ich finde aber übrigens auch in den Spielen, ne, also die Bilanz von den Bayern mit 42 Punkten nach 18 Spielen ist ja wieder eine sehr gute. Ich finde halt innerhalb der Spiele haben so oft die Gegner, keine Ahnung, dann schießt der Finn Bogason das Ding halt nur an Pfosten, ne? Also auch wenn es ein glücklicher Punkt für Augsburg gewesen wäre, weil Bayern so drückend war in der ersten Halbzeit, trotzdem gegen die Bayern kannst du nicht erwarten, dass du hochverdient gewinnst. Gegen die Bayern kann man eigentlich nur glücklich gewinnen, weil die eben so gut sind. Und das ist halt so eine Gesamtgemengelage. Das ist schwierig. Und ich meine, der große Contender sollte ja eigentlich auf Sicht natürlich der Big City Club sein. Das wird mutmaßlich auch schwierig, dass Hertha die Bayern so schnell herausfordert.
Ja, das ist natürlich das Thema des Wochenendes gewesen. 1-4 zu Hause gegen Werder Bremen. Anspruch und Wirklichkeit geht da sehr weit auseinander. Dass das Konsequenzen hat irgendwann, ist klar. Mir tut das für Bruno Labbadia leid, weil du ja immer wieder erlebst. Der kommt irgendwo hin, meist ja, wenn die Saison schon läuft, dann dreht er oft das Momentum, ist recht erfolgreich mit einer Mannschaft und dann dauert das meist ja wirklich ein Halbjahr, bis er wieder Probleme kriegt und oft auch entlassen wird. Ja. Da ist ja irgendwie, das ist ja eine Konstante. Das ist schwierig zu beurteilen. Ich glaube aber, dass der entscheidende Schritt für die Berliner der ist, dass man sich jetzt entschlossen hat, da auch im sportlichen Verantwortungsbereich eine Veränderung vorzunehmen. Das geht. Ich habe überhaupt nichts gegen Michael Preetz, aber ich glaube, dass das jetzt die Chance ist, wirklich eine Umkehr zu schaffen und da irgendwie, ich habe jetzt keine Lust, das Wort Identität in den Mund zu nehmen, das höre ich immer bei allen Fußballclubs, aber sagen wir mal, so eine neue Richtung einzuschlagen und wirklich was zu verändern. Ich glaube, das müssen sie hinbekommen. Während einer laufenden Saison ist das allerdings immer recht schwierig.
Ja, ich sag mal, wobei, mit dem Relegationsplatz müssen sie schon sehr aufpassen. Aber
es sind 2 Punkte auf Köln, 2 Punkte.
Genau. Das Gute ist halt, dass man schon ein bisschen Zeit hat, was anzuschieben und nicht so in akuter Not ist, weil die da hinten eben so ganz schwach punkten. Bei Mainz muss man jetzt mal gucken, ob sie unter Svensson wirklich in Tritt kommen. War ja ein überragender erster Schritt jetzt, mal gegen Dortmund einen Punkt zu holen und dann gegen Leipzig sogar zu gewinnen. Das wird spannend. Aber es ist genau, wie du sagst, ich glaube schon, und der Preetz ist ja auch viel, viel Gutes passiert, aber man war, wenn ich richtig bin, ja sogar 2-mal in der zweiten Liga, so vor 8 und 10 Jahren in etwa. Man war 2-mal in der zweiten Liga. Man hat auch mal so ein bisschen seine Ausreißer unter Dardai Richtung Europa gehabt und war ja sogar mal in der Europa League. Aber Dardai hat gesagt, so, das ist schon das Höchste der Gefühle. Ich glaube, das wollte man nicht wirklich sehen, aber so insgesamt die Entwicklung, das ist ja jetzt nicht so, dass man sagen könnte, die war unter Preetz, die war lange gut, aber sie war ja jetzt auch schon und auch jetzt inzwischen mit viel Geld richtig, richtig schlecht in der letzten Zeit. Sowohl was den Kader angeht, als auch was ganz viele andere Entscheidungen angeht. Und ich glaube auch, also jetzt einfach wieder wuppdiwupp dauernd den Trainer zu wechseln, muss man wirklich im Rückblick fragen, ob das mit Dada eine kluge Idee war, ob man nicht ruhig hätte mit dem weiterreiten können. Vielleicht war ihnen das zu wenig, aber damit ging die ganze Grütze ja so richtig los, muss man sagen. Und deswegen, ich bin da komplett bei dir. Die müssen jetzt, ich weiß nicht, ich habe schon wieder gelesen, Rangnick in der Verlosung. Das wäre natürlich der mega große Wurf für sie, aber ich glaube, der wird attraktivere Angebote haben, ist so mein Gefühl. Das wird spannend, ne? Wen die da eigentlich holen. Unseren alten Chef haben sie ja schon mal ganz oben. Ich weiß gar nicht, wer das weiß, aber Carsten Schmidt hat uns beide ja zu Sky geholt. Also der Mann verpflichtet ja ausschließlich Top-Leute. Das muss man ja wirklich sagen. Nein, mal gucken. Ich habe keine Ahnung, wer da jetzt ganz oben auf der Liste steht.
Komm mit dieser Überheblichkeit nicht klar.
Ach.
Also vielleicht noch eins.
Aber, ey, Leute, er ist heute für Witze nicht zu haben. Es ist noch zu früh und die nicht funktionierende Technik liegt ihm noch sehr arg im Magen.
Ich hoffe, dass das Ding hier wirklich vernünftig on air geht nachher. Dass ich, wenn du immer mit diesem Gedanken aufs Laptop guckst und denkst, hoffentlich läuft die Scheiße weiter und dann überlegst, hoffentlich kriegst du es auch gleich überspielt. Aber das wird schon funktionieren. Vielleicht ein abschließender Satz noch zu Hertha BSC. Das Schlimme für diesen, da lachen ja jetzt viele immer drüber, Big City Club, nennen wir ihn mal Hauptstadtclub.
Ja.
Ganz ehrlich, den meisten war immer scheißegal, wie die da Fußball spielen und was die da machen. Die meisten Leute sagen, ja, Hertha, weiter, next. Und das ist das, was sie natürlich, was sie überhaupt nicht wollen. Das wird interessant sein zu beobachten. Vielleicht noch ein Wort zu Carsten Schmidt. Der hat ja schön einen Hals geschoben, weil bei seinem ehemaligen Unternehmen Sky gab es ja dann nach Abpfiff dieses Interview von Sebastian Hellmann mit Bruno Labbadia und da wurde von Sebastian eine Meldung der Bild-Zeitung zitiert, die schon unmittelbar nach Abpfiff online hatte Bruno Labbadia gefeuert. Und dann hat Sebastian ihn damit konfrontiert. Und das hat Carsten natürlich überhaupt nicht gefallen, dass diese Information durchgesickert ist, dass man sich von Bruno Labbadia trennen wird. Also er hat das nicht selbst an das Unternehmen, wo er selbst mal CEO war, durchgesteckt, sondern wer Carsten Schmidt kennt, weiß, dass ihm das fürchterlich gestunken hat. Was mich noch interessieren würde, wie du das siehst, es kam ja sehr, sehr viel im Netz, wie das immer so ist. Die Empörungstruppen sind unterwegs. Wie das denn sein könnte, wie gefühllos Sebastian Hellmann gewesen wäre. Ich möchte da mal die Frage stellen, wenn klar ist, dass diese Meldung schon verbreitet wird und die Redaktion von Sky, die Fußballredaktion, bekommt das mit und weiß das. Ist es nicht die Pflicht und vor allem so, wie es Sebastian auch verkauft hat. Er hat ja deutlich gesagt, die Bild-Zeitung schreibt das schon. Ich möchte Sie das jetzt fragen oder möchte Ihnen das mitteilen. Was sagen Sie dazu? Das ist zwar sehr unangenehm und für Bruno Labbadia ganz große Scheiße. Da brauchen wir ja gar nicht zu diskutieren. Aber ist das nicht in dem Moment, wo die Meldung raus ist, Pflicht von Sebastian Hellmann, dass Bruno Labbadia damit zu konfrontieren? Ich fand das wieder sehr interessant, wie dann der Kübel voller Scheiße wieder über die Berichterstatter ausgeschüttet wurde. Er muss das doch fragen. Was wäre denn gewesen, wenn er das nicht getan hätte und es wäre hinterher rausgekommen, ja, die Entlassung von Labbadia steht fest, ja, es ist schon quasi mit Abpfiff entschieden gewesen und nein, Sky spricht ihn aber nicht drauf an. Das hätte ich mal gerne erlebt. Dass das unschön ist und dass das ein unangenehmer Moment ist, darüber müssen wir nicht diskutieren. Aber ich kann nicht verstehen, dass das jetzt vor allem auch wieder, das ist ja wieder das Schöne, ne? Kollegen, ja, da gibt's ja so Zauberer, die dann gleich wieder schießen. Da muss ich echt sagen,
das habe ich gar nicht mit.
Okay. Unangenehmer Moment, ja. Und großartig, wie Bruno Labbadia sich da auch übrigens aus der Affäre gezogen hat. Aber die Frage zu stellen, wenn die Info da ist, ich finde, das muss dann schon sein.
Ja, ich mag den, das ist vielleicht noch zu Bruno Lelias, ich mag den ja sowieso sehr, das habe ich, glaube ich, an einer anderen Stelle, das hatte einmal mit einem persönlichen Kontakt zu tun, den ich wahnsinnig positiv wahrgenommen habe, aber auch viel, was ich fußballerisch von ihm im Kopf habe, du hast recht, dass es selten nachhaltig war und ich war teilweise wirklich, ich habe ja ein Spiel von Hertha mal gemacht, es war fußballerisch teilweise schockierend, wie die gespielt haben, trotzdem menschlich, auch da gibt's ja andere Geschichten, ich habe sehr positive Erfahrungen gemacht. Ich fand auch, dass er das toll gehandelt hat, weil das ist wirklich nicht leicht, dass dir da nicht ganz schnell die Hutschnur platzt. Das entscheidende Wort hast du schon gesagt, journalistische Pflicht oder die zwei entscheidenden. So ging es mir nämlich auch und ich war echt überrascht, in welcher Härte da und wirklich, das hat nichts damit zu tun, dass das der Laden ist, wo wir arbeiten. Ich habe es erst gelesen, ich habe das nicht gesehen, sondern ich habe es erst gelesen und dachte mir, oh Gott, ich sag's jetzt mal so böse, ne? Das meine ich nicht, aber was hat Ecki Häuser denn jetzt schon wieder gemacht, so ungefähr? Weißt du, weil Ecki ist ja bei uns der Wadenbeißer für, ich dachte, ja. Alter, was hat denn der dem Labbadia angetan? Mhm. Und dann sehe ich diesen Ausschnitt und denke mir, sag mal, Leute, guckt doch mal Sebastian in die Augen, da merkt ihr doch selber, dass der gerade keinen Bock hat, das zu machen. Aber er muss und was sollst du denn, keine Ahnung, was sollst du denn, also ich wäre vielleicht auch eher so hingegangen, ich hätte die Meldung, glaube ich, so hätte ich es gemacht, ich hätte sie nicht gezeigt, aber ich hätte vielleicht nur wörtlich gesagt, es gibt schon eine große Zeitung, die meldet, dass es das war und meine Frage wäre eher so gewesen, Bruno Labbadia, wie ist es denn, stehen morgen Gespräche an, hat man schon ausgemacht, dass man sich austauscht, so, weil das ist ja eine Frage nach Fakten und Informationen, die man einholen muss, dass man, also das Thema nicht zu behandeln, darüber hinweggehen und zu sagen, boah, das ist jetzt aber unangenehm, das machen wir mal lieber nicht, das wäre journalistisch 6 gewesen, das geht in der Live-Sendung nicht, da ist halt dann oft wirklich der Moderator, in dem Fall Sebastian, die ärmste Sau, weil er muss das Thema mit reinnehmen. Sonst, und auch die Sendungsmacher haben sonst ihren Beruf verfehlt. Das ja. ist einfach so. Über so eine Meldung, die kam ja jetzt nicht von 442.com, wo kein Mensch weiß, was da dran ist, sondern sie kam eben von der größten Zeitung des Landes, die in der Regel sehr gut informiert ist. Muss man machen, ob man es dann mit noch mehr Fingerspitzengefühl. Ich glaube, das können sich wenig, sorry, jetzt habe ich einen Frosch im Hals, können sich wenig Leute vorstellen, unter welchem Druck man in so einer Situation steht, wie schwer so eine Information schnell zu verarbeiten und in eine gute Frage zu stecken ist. Wie gesagt, ja. Ich konnte mir jetzt lange Gedanken machen und für die wäre ich wahrscheinlich genauso zerlegt worden, wenn ich es gewesen wäre. Meine Version wäre gewesen zu fragen, wie ist es denn, wie ist denn der Austausch? Wird es morgen Gespräche geben, vielleicht sogar noch heute Abend? So, aber wär das besser gewesen? Keine Ahnung. Wäre man wahrscheinlich auch für zerlegt.
Ja, ich glaube, das sind jetzt einfach Nuancen, wie man es dann vermittelt. Da kann man auch sachlich immer drüber diskutieren. Vielleicht packt man es auch wirklich ganz ans Ende des Gesprächs und macht so, wie du es gerade gesagt hast. Da kann sich übrigens jeder sicher sein. Ich meine, wir beide kennen ja den Sebastian auch, ne? Und wir kennen auch die Sendungsmacher. Da hat jetzt keiner gesagt, wow, geil, jetzt machen wir hier mal den Labbadia fertig und hauen ihm das um die Ohren. Das ganz sicher nicht.
Nein, das siehst du doch wieder, ne? Selber. Ja. Also Sebastian ist ja wirklich ein Mensch, ne? Der steht vorne dran in so einer Sendung. Ja. Ich habe ihm das selber mal gesagt, ich empfinde den immer so als so einen Leuchtturm quasi, so den wirft nichts um. So, und wie der da wirklich, die Körpersprache war für mich fast geknickt, so, boah, jetzt müssen wir ihn damit konfrontieren, das tut fast weh. Und ich, also wie man das so deuten kann, habe ich mich echt gewundert. Wie man das so deuten kann, wie ich es dann teilweise gelesen habe, da habe ich was ganz anderes erwartet, nachdem ich das gelesen hatte.
Ja, das lag mir jetzt auch wirklich auf dem Herzen. Ich habe auch gezuckt, als das kam, aber weil ich weiß, in welch schwieriger Situation du da als Präsentator, als Moderator in dem Moment bist, du hast das gerade schön dargestellt, und dann, da ist nicht lange mit Nachdenken, da musst du funktionieren. Und wie gesagt, da kann man über Nuancen streiten, aber was da dann wieder, und wie gesagt, mich stört nicht, wenn dann Hertha BSC-Fans sauer sind und rumpoltern. Das liegt in der Natur der Sache, oder Bruno Labbadia-Fans. Aber wenn dann wieder diese Strategen kommen, die selbst in den Medien unterwegs sind, teilweise in verantwortlicher Position, ich nenne es jetzt einfach mal Philipp Köster, 11 Freunde. Die machen tolle Sachen, wirklich. Die machen wirklich großartige Dinge. Aber er hat sich schon einmal bei Wolf Fuß völlig vergaloppiert und übrigens eher so ein Verhalten an den Tag gelegt, wo ich sage, da würde ich mal meinen moralischen Kompass und meinen Berufskompass überdenken und jetzt auch wieder gegen den Kollegen von Sky, wie er es geschrieben hat, geschossen. Da kann ich nur sagen, selbst mal ein bisschen hinterfragen. Ich habe immer Probleme. Ich muss das jetzt echt mal loswerden, weil das sind so Dinge, die kapiere ich nicht. Es sind ganz oft die Menschen, die unserem Berufsstand und gerade Menschen, die viel und regelmäßig vor der Kamera sind, vorwerfen, dass sie Narzissten seien, dass sie auf Sensationen ausgehen, dass sie Boulevardesk seien, dass sie die Öffentlichkeit suchen und sich selbst höher als den Sport hängen. Das tun manche von uns, das tue ich vielleicht auch manchmal und das soll nicht sein. Aber das Lustige ist tatsächlich, dass das oft von Menschen kommt, die nicht so extrem registriert werden, die aber jede Zehntelsekunde nutzen, mal vor so eine Fernsehkamera zu kommen und ihren Sermon loszuwerden. Und damit habe ich ein Riesenproblem. Und darüber würde ich an deren Stelle schlicht und ergreifend auch mal nachdenken. Weil das ist so, du weißt, wir sind immer ganz schnell dabei. Ne? Ich habe das schon ein paar Mal hier gesagt. Ja. Moralischen Kompass anlegen, aber bitte nicht bei sich selbst. Bitte nicht bei sich selbst, sondern immer schön drauf und sich erheben über die Bösen da. Aber selbst ganz eigenartige Dinge oft an den Tag legen. Und damit habe ich ein Problem. Und das ist keine persönliche Geschichte. Das betrifft mich ja jetzt gar nicht. Aber ich verstehe das nicht.
Wobei, ich weiß nicht, aber da ist mir jetzt, also so mit reißerischen Überschwängen, ich habe den häufiger schon im Radio gehört, aber ich ehrlich gesagt, ich kann mich gar nicht erinnern, ob ich Philipp Kösser schon mal im Fernsehen gesehen habe. Und ich finde jetzt auch nicht, dass Elf Freunde für reißerische Überschriften.
Nein, ich rede auch nicht. Nein. Elf Freunde ist, es geht ja in eine ganz andere Richtung. Das meine ich nicht. Ja. Ich meine, wenn dann mal in anderen Medien ein Kommentar geschrieben wird oder über Social Media sowas wie mit Wolf oder jetzt in Richtung Sebastian oder aber natürlich ist er auch im Fernsehen und hat sich immer speziell präsentiert, wenn er mal eingeladen war in Fußballtalks oder wenn er bei NTV kurze Einschätzungen abgibt.
Ah, okay, das hat, okay, gibt's. Habe ich noch nie gesehen.
Aber nochmal.
Auf Twitter finde auch vieles sehr interessant.
Ja, aber,
du, ich bin da komplett bei dir. Und übrigens, was mir wichtig ist, noch eins dazu zu sagen. Es geht übrigens nicht darum, ich kann gleich ein schönes Beispiel nennen, das war jetzt zwar eine private Nachricht, aber es geht nicht darum, dass ich sage, was fällt denen denn ein, sich unter Kollegen da so zu kritisieren. Damit habe ich überhaupt kein Problem zu sagen, Leute, den und den Ansatz fand ich falsch, besser so und so oder so. Mhm. Aber es ist ja leider oft ein reines, das ist doch alles totale Kacke und so ohne Lösungsansatz. Mir hat einer geschrieben, ganz kleines Beispiel, die Rückmeldung habe ich noch nie bekommen, hat sicher auch was mit Geisterspielen zu tun, fand ich aber extrem geil. Der hat geschrieben, hey, gucke gerade Bundesliga-Konferenz, gefällt mir sehr gut, wollte nur einen Punkt sagen. Ich finde, in deinen Atempausen hört man deine Atmung sehr laut. Ich weiß nicht, ob es ein Stilmittel ist, kam bei mir ein bisschen komisch an. Das fand ich wirklich interessant und dachte mir, okay, ey, ich weiß, ich nehme mein Mikro sehr nah an den Mund immer, weil ich will, dass es voll klingt. Vielleicht ist das zum Beispiel wirklich was, wo ich übertreibe. Und witzigerweise ist mir das bei meinen Premier League-Expertenkollegen teilweise schon aufgefallen, dass ich so richtig ein Schnaufen höre in dem leeren Stadion. Da achte ich auch immer drauf. Das nur als ganz Mini-Beispiel. Und bei mir gibt's 100.000 Sachen zu kritisieren. Weißt du, das würde ich mir immer wünschen, dass es nicht in die Richtung geht, was war denn das schon wieder für eine erbärmliche Scheiße? Ich weiß, dafür kriegt man vielleicht 8 Likes mehr auf Twitter, aber schöner wäre doch die Lösung gewesen, zu sagen, keine Ahnung, vielleicht ist Philipp Kösser ja auch der Meinung, dass er sagt, darauf hättet ihr Bruno Labbadia gar nicht ansprechen sollen. Das hat bei ihm nichts verloren, dann müsst ihr euch den Brez vor die Kamera holen oder wie auch immer. Das kann man ja dann raustwittern. Aber
Kann man dann unterschiedlicher Meinung sein, kann das auch
so
diskutieren.
Und damit kann man auch arbeiten und sich überlegen, ob man es nächstes Mal wirklich so machen will oder eine Begründung liefern, warum man sagt, man hat es so gemacht. Aber oft ist es halt nur, was war denn das für eine unterirdische Scheiße? Und daran wächst niemand. Da erwächst nichts Positives draus.
Ja, ich glaube, was uns allen fehlt, ich meine, da können wir uns beide ja auch nicht rausnehmen übrigens, ist manchmal so das Verständnis für den anderen. Vielleicht habe ich jetzt auch schon wieder zu sehr gegen den Philipp Kösser geschossen. Mich ärgert das dann nur, weil das ist ja ein intelligenter Typ und der hat ja eine aus meiner Sicht, übrigens, wir reden ja auch immer nur über Meinungen und Einschätzungen, ne, und nicht über die eine Wahrheit, die es gibt. Aber da denke ich halt, wenn das ein bisschen anders, wie du gerade gesagt hast, formuliert oder darstellt, dann kommt das nicht so rüber, als ob da doch jemand so ein bisschen, ich will nicht sagen neidisch ist, aber manchmal sich einfach nicht nur über Inhalte aufregt, die vielleicht von uns falsch oder in seinen Augen falsch kommuniziert werden, sondern einfach auch über die hohe Aufmerksamkeit, die das bekommt, was wir machen im Vergleich zu anderen Sachen. Ja,
aber kann sein, das ist völlig, ich finde, dafür gäbe es überhaupt keinen Grund. Weil ehrlich, wenn ich
Elf Freunde ist übrigens Kult.
Elf Freunde wäre, Alter, da wäre ich mächtig stolz drauf.
Ja, das meine ich auch. Sagen. Aber diese Mitte ist, glaube ich, einfach von beiden Seiten, und zwar in jeder Diskussion, überhaupt nicht mehr auf dem Radar, und man hat so den Eindruck, überhaupt nicht mehr gewünscht. Das finde ich, sind wir wieder am Punkt. Das finde ich einfach total schade.
Ich habe nur noch eigentlich eine, ach, wobei das ist auch schon wieder so lang her, aber nur um nochmal zu illustrieren, ne? Es ist so interessant, das ist jetzt Fußball international quasi. Ich glaube, Bundesliga hatten wir jetzt auch lang genug, wenn du da nichts mehr hast. Bei Real zum Beispiel, die schienen ja etwas stabiler als Barca. Also ich finde immer so den Blick in La Liga. Ich verschone euch diesmal mit Premier League. Das lasse ich jetzt wirklich mal ganz sein. Aber Real fliegt mit einer B-, C-Truppe, wie auch immer, gegen einen Drittligisten im Pokal raus. Also schon noch eine Nummer heftiger als die Bayern, um mal den Vergleich zu ziehen. Bei Zidane ist jetzt schon sehr deutlich die Stimmung so, das wird wohl nach Sommer nicht weitergehen. Wir reden über den dreifachen Champions League-Siegertrainer. Zum Beispiel mit einem wie Ødegaard hat er sich scheinbar mangels Kommunikation und nicht eingelösten Versprechen komplett verbaut. Ich finde das schon interessant. Juve hängt in der Serie A hinterher. Liverpool hat eine ganz schwere Zeit. Ich finde das so interessant, wie arg die Großen gerade schwächeln. Also die in den letzten Jahren die Meisterschaften gewonnen haben in anderen Ländern. Und dass die Bayern da doch wieder am besten rauskommen. Und ich finde, bei Real ist mir jetzt besonders aufgefallen. Das finde ich schon irgendwie interessant. Und das muss man, da muss man den Bayern da doch nochmal Respekt zollen. So viele haben vor einer ganz schweren Saison gewarnt. Die schlagen sich eigentlich am besten, wenn ich so auf die anderen Großen gucke.
Ja, streicht das eigentlich.
Ja, stimmt. Die schlagen sich am besten. Ist so,
ja. Genau. Ja. Ja, ich dachte, du kommst jetzt wieder mit England um die Ecke. Aber da ist schon, also Klopp verliert nach 68 ungeschlagenen Heimspielen in Anfield gegen Burnley zu Hause. Das hat ihm schon mal gar nicht geschmeckt. Jetzt das
ist schon krass, ne?
Ja, jetzt das Burnley aus. Geht diese Serie zu Ende. Jetzt das aus im FA Cup. Das wird sehr interessant, was da in England passiert. Ich habe allerdings das blöde Gefühl, dass Chelsea nicht bis zum vorletzten Spieltag um die Meisterschaft
mitspielen wird. Das deutet sich an, dass das wieder einer deiner glorreicheren.
Ja, das war wieder so eine. Das war und der SC Freiburg steht vor einer extrem schwierigen Saison. Sind übrigens zwei Punkte hinter Borussia Dortmund nur noch. Das zu dem Thema. Ich habe noch eine Sache, Schmieso. Ich möchte an dieser Stelle mal loswerden, dass ein ganz, ganz großer und wichtiger Bestandteil der WDR-Hörfunkkonferenz die Karriere beendet. Die Rede ist von Sabine Töpperwien, die aufhört, die vorzeitig in den Ruhestand geht. Und wenn jemand extrem viel für den für die Frauen im Sportjournalismus getan hat, dann ist es sie mit ihrer Art, mit ihrer Form der Übertragung im Hörfunk. Das hat sie mitgeprägt in den vergangenen Jahren
und teilweise wirklich vor ganz harte Türen gelaufen. Ja. Ein Otto Rehhagel, der, ich weiß den Wortlaut nicht mehr, aber ja, im Endeffekt das Interview abgelehnt hat, weil eine Frau ja eh keine Fachfragen stellen kann.
Ja, und sie soll mal ihren Bruder vorbeischicken und ob das denn wirklich ihr Berufswunsch wäre. Und die hat ganz viel gemacht und getan. Und die hat übrigens, und da sieht man mal, wie es gehen kann, ne, was auch Gewohnheit für eine Rolle spielt, wenn das Fachliche stimmt. Die hat die Hörfunkkonferenz in den letzten Jahrzehnten extrem mitgeprägt und hat einen ganz, ganz großen Job gemacht. Am Ende geht's eben einfach hoffentlich irgendwann nur noch darum, was da abgeliefert wird und ob es dem Gros der Menschen gefällt und nicht, ob man einen Schniedel hat oder nicht und ob man dunkel oder hell ist. Das ist alles komplett Wumpe und sollte es sein.
Schniedel gesagt. Also ja. Der Podcast, der bewegt sich auch auf ein Niveau zu, das ist doch.
Ich mag diesen Podcast. Jetzt habe ich noch was ich dir mitteilen möchte.
Oh ja.
Ich werde gleich an einem Projekt von unter anderem Jonas Hummels und Alex Vogel teilnehmen. Da wird zurückgeblickt auf die Figur und den großartigen Sportler Kobe Bryant, dessen Todestag sich am 26. Januar
erinnere mich doch nicht daran.
Nähert. Und da bin ich mal sehr gespannt. Und darüber habe ich viel nachgedacht, Schmieso. weil ich ja weiß,
was machen die da? Kannst du das grob, ganz kurz
sagen? Ja, das ist das. Ich werde das noch auf meinen sozialen Netzwerken sagen, wie man da hinkommt. Das ist einfach ein YouTube-Format über die NBA. Der Jonas ist ja ein großer NBA-Fan und der Alex Vogel ist ja bei Magenta Sport und bei The Zone als Kommentator und auch als Experte extrem viel im Einsatz. Und sie haben mich gebeten, als Zeitzeugen ein bisschen was zu Kobe Bryant zu sagen. Und ich habe ja, und so bin ich wieder drauf gekommen, mir Gedanken zu machen, weil ich ja auch weiß, dass du so ein riesen Kobe Bryant-Fan immer warst und bist.
Ja.
Mir ist tatsächlich diese letzte Finalserie, die ich live vor Ort begleiten durfte, in den Sinn gekommen. Das war im Jahr 2000, also die Saison 99-2000. 4-2 im Finale gegen die Indiana Pacers, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Und dieses Spiel 6, wo ja nachher die Unruhen waren und Übertragungswagen umgekippt wurden und Randale von der schwarzen Bevölkerung in Los Angeles. Und wir saßen zu dritt im Staples Center und haben immer durch diese Fensterscheiben rausgeguckt und haben überlegt, wie bringen wir Brazzo Salihamidžić jetzt sicher durch diese Unruhen, denn der war unser Gastkommentator, weil er so ein großer NBA-Fan war. Und da habe ich mal an diese Finalserie zurückgedacht, wo wir in L.A. und in Indiana damals im Conseco Fieldhouse waren. Und dieses Finale 6 war tatsächlich der erste Titel von Kobe und für mich so das erste Mal, dass ich gemerkt habe, okay, neben dem wahnsinnigen Shaquille O'Neal, der ja zu der Zeit das Monster überhaupt in der Liga war.
Der beste Spieler der Liga,
genau.
Ja.
Und da hat Kobe kurioserweise übrigens durch 4 verwandelte Freiwürfe in der Schlussphase das Ding endgültig nach Hause geschaukelt. Und ich weiß noch, dass ich damals gesagt habe, wir kannten nur die Story, weißt du, sein Vater ehemaliger NBA-Profi, in Italien noch 7 Jahre gespielt, Kobe in Italien aufgewachsen, dann Highschool, dann kein College, direkt rein in die Liga. Und ich habe immer gesagt, irgendwie, das ist mir so ein Ego-Zocker. Und in diesem Spiel habe ich gedacht, ja, Ego-Zocker vielleicht, aber so abgewichst. Ich glaube, der war, wie alt war der? 21 oder so, als er den ersten Titel gewonnen hat. Irgendwie so. Er war noch extrem jung. Also ich glaube, der ist Jahrgang 78. War 21, 22. Es war absolut unglaublich. Und da habe ich das erste Mal so gedacht, wenn du ihm in die Augen geschaut hast. Und wie gesagt, wir haben da ja im Staples Center gesessen. Was für eine Fokussierung, was für ein mega Ehrgeiz. Und damals, das ist mir jetzt wieder eingefallen, habe ich das erste Mal, ich glaube, ich habe sogar in der Übertragung den Vergleich gezogen, diesen gern genommenen Vergleich. Das könnte der nächste, in Anführungsstrichen, Michael Jordan sein, weil er diese Besessenheit, diese unglaubliche Besessenheit, sicherlich auch Egomanie, die Jordan auch irgendwo hatte, verkörpert hat. Und ich werde da heute mit den Jungs drüber sprechen. Ich glaube, Kobe Bryant war der schleichende Wechsel des Basketballs, wie ich ihn geliebt und gekannt habe, zu dem, den ich nicht mehr ganz so attraktiv finde. Kobe Bryant war diese Zwischenfigur zwischen Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird und wie sie hießen, und der Generation LeBron James, Steph Curry, Kevin Durant. Und da werde ich dann ein bisschen was zu sagen. Das meine ich nicht wertend. Alles hat seine Zeit, das ist der Wandel, da ist nichts besser oder schlechter, aber es ist anders. Und Kobe war die Verkörperung dieser Zwischenphase mit seinen 5 Titeln mit den LA Lakers. Also ist mir so, ich weiß gar nicht, warum ich dir das jetzt erzähle, aber das ist mir so in den Kopf gekommen. Geil war wirklich, wie wir dann irgendwann, nachdem wir dann 1,5 oder 2 Stunden ausgeharrt haben im Staples Center nach diesem Finale 6, wie wir irgendwann gesagt haben, scheiße, wir müssen jetzt hier irgendwann mal weg, da brennen zwar Autos unten,
aber was war denn der Grund für die Unruhen?
Da gab es soziale Unruhen zu der Zeit. Ja. Und du weißt doch, wie Freudenfeiern manchmal ausarten können. Und wenn da Druck auf dem Kessel ist, dann entlädt sich alles. Und dann, da ist auch nicht viel, in Anführungsstrichen, Schlimmeres, was Personenschäden betrifft, passiert. Aber du willst eigentlich nicht mit 3 Weißbroten Markus Krawinkel, Brazzo Salihamidžić und Frank Buschmann durch eine tobende Menge unzufriedener Schwarzer marschieren. Das war einfach damals so. Ja. Aber wir haben es dann riskiert und sind da einfach Augen zu, Kopf runter und durch. Und uns ist auch übrigens nichts passiert. Vielleicht haben wir das auch viel schlimmer empfunden, als es am Ende war.
Aber in so einer Situation steckt man nicht oft, ne? Da hätte ich jetzt auch kein Patentrezept, wie man sich da so verhalten
hat. Da würde ich Bratzo gerne nochmal nachfragen, ob er sich dran erinnern kann. Und wie er das aus heutiger Sicht sieht.
Vielleicht kannst du den ja mal in den Podcast holen.
Ja, in der Folge nach Dirk Nowitzki. Ja, war lang jetzt, ne? Wie lang sind wir?
Nee, du kamst jetzt mit dem falschen Thema für mein Gemüt zum Schluss. Aber alles gut. Ich war nur noch nicht drauf gefasst, dass mich das jetzt wieder einholt. Naja, mal gucken.
Schau dir alte Spielberichte, alte Live, also im Real Life Spiele der Los Angeles Lakers an und behalt ihn so im Hinterkopf. Er war übrigens, das steht ja auch in dem einen Buch von Phil Jackson, er war auch kein heiliger und einfach zu handelnder und zu coachender Mensch. Ne? Du weißt, was Phil Jackson über ihn geschrieben hat. Uncoachable.
Ach so, ja.
Uncoachable, ja, ja. Egoman, verwöhnt.
Aber, Bushi, pass auf.
Ja, über Genies und über solch erfolgsbesessene Menschen wird sowas immer gesagt werden.
Du weißt, dass...
über dich reden die Leute auch so.
Du weißt, dass Liebe nicht rational ist. Ja, ne?
Nein.
Weder die wirklich amoröse zu einer Frau... noch die zu einem Sportler und der hat halt mit mir irgendwas gemacht in jungen Jahren.
Ja, und übrigens hat ja auch das Leben mit ihm was gemacht. Das war ja auch also aus der Ferne betrachtet zumindest eine extreme Entwicklung der Persönlichkeit. Nicht umsonst gab es schon bei seinem Rücktritt unglaublich bewegende Reaktion und natürlich erst recht, nachdem dieses tragische Unglück vonstatten gegangen ist. Also da wird ja auch deutlich, was das dann am Ende für ein Mensch war. Das möchte ich, bevor jetzt irgendeiner das falsch versteht, an dieser Stelle noch ganz deutlich sagen. Ein unfassbar charismatischer Mensch.
Ja, genau. Ich will das jetzt nur noch schnell zu Ende bringen. Mathis Seelmann hat auf Instagram gefragt, was eigentlich mit unserem Agenten Sascha Fabian los ist. Wir müssen mal wieder regelmäßig Updates geben. Die Leute fragen sich schon danach, ja, wie es Barnabas und so geht. Das wollte ich nur noch kurz loswerden. Ich habe strammes Programm. Ich habe am Donnerstag Spurs gegen Liverpool. Das wird natürlich Hammer, weil beide etwas am Schwächeln sind, gerade vor allem Liverpool. Mhm. Am Samstag mache ich Konferenz Bremen gegen Schalke, mein lieber Mann. Mhm. Bin sehr gespannt auf Schalke nach dem Bayern-Spiel. Und dann habe ich schon wieder Liverpool gegen West Ham am Sonntag. Das ist mein Programm. Jetzt müssen wir zum Ende kommen, Buschi. Ich muss ja gleich noch NFL-Highlights bei News auch machen, ne?
Ja, mein Programm ist Homeschooling, Isolation, hier im Büro, im Keller, strampeln, machen und tun und Sport gucken. Das ist mein Programm. Für mich geht's dann weiter am 23. Februar mit Lazio Rom gegen Bayern München in der Konferenz Champions League bei Sky. Das ist aber noch ein bisschen hin.
dann gibt's ja dann auch unsere Sonderfolgen. So, ja. Buschi. Vielen Dank. Es hat wieder Spaß gemacht.
Ich guck mal, ob ich das jetzt hier hinbekomme mit dem. Also ich muss jetzt erstmal stoppen und dann wird alles gut. Ich versuch's mal, ne?
Das machen wir. Tschüss, liebe Lauscher.
Ciao.
Sexy. Richtig. Heiß.
Hey du.
Lauschangriff. Sexy. Endlich heiß. Was mit Sport. Lauscher.